redet, ist nicht tot.
Willkommen zur ersten Ausgabe der Wissenschaft im Jahr 2018 mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Wir wünschen ein gutes neues Jahr, vermute ich jedenfalls.
Ja, es wird schrecklich das neue Jahr.
Echt? Warum?
Ja, ich habe das gemacht, was man zu Neujahr macht, und mir geschaut, was denn so alles passieren soll im nächsten Jahr.
Ja, hätte ich dich sogar gefragt, insbesondere unter besonderer Berücksichtigung des Universums.
Ja, na, da habe ich auch einiges zu sagen, aber wenn man sowas recherchiert, dann stößt man ja zwangsläufig auch nicht nur auf die wissenschaftlichen Vorhersagen, sondern auch auf die Leute, die Dinge vorhersagen, obwohl sie nicht in der Lage sind, Dinge vorherzusagen, und die sagen dann gerne die schrecklichen Sachen voraus. Oder kommt drauf an, wie man es interpretiert. Also glaubt man diversen Nostradamus-Experten, dann wird es ein wunderbares Jahr für Vulkanologen.
Also, ah ja.
Denn der pazifische Feuerring wird ungewöhnlich aktiv sein, sagt Nostradamus. Und wenn ich sagt Nostradamus, dann meine ich, es sagen irgendwelche Nostradamus-Heinis, die den Krempel interpretieren, aber keine Ahnung haben, was Nostradamus wirklich geschrieben hat, weil kein Mensch Ahnung hat, was Nostradamus wirklich geschrieben hat, weil der halt irgendeinen Quatsch geschrieben hat in den Dialekten, die heutzutage schwer zu interpretieren sind. Das heißt, da kann man sich alles Mögliche ausdenken. Also wie gesagt, der Feuerring, ungewöhnlich aktiv. Und natürlich, was immer auch gut kommt, Vesuv wird ausbrechen.
Ah ja. Wobei die Wahrscheinlichkeit, dass der Vesuv ausbricht, ist ja immer recht hoch, oder?
Genau. Also deswegen sind das auch so gute Vorhersagen. Also guck dir an, was diese ganzen Wahrsager vorhersagen. Die sagen immer Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Erdbeben. Ich meine, es gibt immer Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Erdbeben. Ja. Wenn die mal sagen würden, am 17. September 2018 wird ein Erdbeben in Bielefeld stattfinden.
Ja, dann
das. Ja, aber einfach sagen, es wird irgendwie vermehrt, es wird wieder Erdbeben geben oder es wird im südostasiatischen Raum irgendwie Vulkanausbrüche geben. Ich meine, das ist halt trivial.
Ja, also, ich frage mich ja immer, was diese Leute überhaupt antreibt. Also so bei normalen Verschwörungstheoretikern verstehe ich das. Also die kommen mit der Überkomplexität der Welt nicht zurecht und vereinfachen die sich deshalb. Aber was treibt denn eigentlich solche Wahrsager an?
Ja, einerseits natürlich simple Geschäftemacherei. Ich meine, du verdienst mit sowas viel Geld. Du kannst jedes Jahr ein neues Buch veröffentlichen, guck dir die Buchläden an, irgendwie Nostradamus vorhersagen. Du kannst jedes Jahr im Internet Zeug machen. Das ist ein großer Markt für sowas, ja, natürlich. Und das Zweite ist, was ich dann auch jetzt bei der Recherche gesehen habe, dass da sehr viel, also gerade in dieser Esoterik-Verschwörung-Wahrsage-Welt, das sind teilweise sehr, sehr rechte Ideologien, die, ja, da verbreitet werden. Und die natürlich, die haben natürlich ihre ganz eigene Motivation. Ich habe hier dann noch so eine zweite Nostradamus-Seite, aus der ich jetzt mal hier zitiere. Also da geht es auch, eine gewisse Rose Stern, keine Ahnung, wer das ist, auch Nostradamus-Interpretin anscheinend. Und hier, die erzählt den üblichen Quatsch, also tektonische Verschiebungen, Polsprung, dreitägige Finsternis und so weiter.
Da war er wieder, ja.
Und ich zitiere jetzt mal hier, mache sich bitte niemand etwas vor. Selbst wenn nichts von dem, was Nostradamus vorausgesagt hat, eintreten sollte, heißt das nicht, dass wir in Europa noch einmal davonkommen. Denn die von Israel ferngesteuerten und zwischen regelrecht Amok laufenden professionellen Politikverbrecher überall in Europa, in Bezug auf Migration, vielleicht mit Ausnahme von Ländern wie Bulgarien, Polen und Ungarn, werden uns nur allein mit ihrem Invasionswahnsinn einen Albtraum bescheren, der erst dann enden wird, wenn wir diese geisteskranke, verkommene Politikkaste dahin schicken, wo sie gehört. Und dann ist dann ein Zitat drunter von Nostradamus, von dem ja auch Unmengen gefakte Zitate existieren, wo halt im Nachhinein irgendwas in dem Nostradamus-Stil aufgeschrieben wird, was so klingt, als hätte es geschrieben. Und dieses Zitat ist von Nostradamus, was nicht von Nostradamus ist. Und sie werden kommen über das Meer wie die Heuschrecken, aber es werden keine Tiere sein. Und wenn du, ja, wenn du dir das anguckst, das findest du ausschließlich auf irgendwelchen rechtsextremen Seiten, die halt das dann, so rechtsextremen Esoterik-Seiten, die das halt dann irgendwie als irgendwie illustriert mit irgendwelchen Zeug. Also, und dann geht's weiter mit der Reichsbürger, wer immer noch nicht kapiert hat, was in der BRID, was auch wieder so ein,
das ist die Bundesrepublik in Deutschland, genau, das
genau,
ist deren,
genau,
deren Idee von, das ist alles ein illegitimes Konstrukt,
ja,
hier.
Und dann rund um diese Seiten hast du die Unmengen Links, wo du irgendwie draufklicken kannst, irgendwas kaufen und zum anderen Sachen. Also das ist halt, ja, Geschäftemacherei und halt diese ganze rechte Ideologie, die damit verbracht wird, weil wenn du alles reininterpretieren kannst in dieser Zukunft, dann klar, kannst du halt auch deinen rechten Scheiß da reininterpretieren. Und es gibt halt, also ich habe da jetzt keine tatsächlichen Daten dafür, aber zumindest die anekdotische Evidenz ist schon so, dass man auch in der in der rechten Welt halt sehr viel findet, wo du Verknüpfungen findest mit eben Esoterik, Verschwörungstheorien, ja, Pseudowissenschaft. Also allein Österreich, ja, unser Verkehrsminister ist ja mittlerweile Norbert Hofer, der ehemalige Kandidat für den Bundespräsidenten, was er zum Glück nicht geschafft hat.
Aber der hat nichts mit dem Supermarkt zu tun, oder?
Nee, das nicht. Der hat in seiner früheren Karriere als Nationalratspräsident halt jede Menge Anfragen zu Chemtrails gestellt und den ganzen Chemtrail-Unsinn erzählt. Da ging es um Kranderwasser, hat er da irgendwo was mit unterstützt. Strache, unser Vizekanzler, es ist grauenhaft, das auszusprechen. HC Strache, unser Vizekanzler, der mit seiner, haben wir ja schließlich schon gehabt, Klimawandel, Pseudowissenschaft, der hat auch mal irgendwelche Energetikerinnen beschäftigt, die dann irgendwie sein Büro entstört haben und irgendwelche energetischen Schutzschirme für Reisen ihm aufgestellt haben und sowas. Also das ist, ja, also es gibt, diese Verbindungen gibt es durchaus. Und du kannst ja zurückgehen, wir hatten das ja in der Weihnachtsfolge von Adolf Hitler und seiner Pseudo-Religion, ja, die da irgendwie eingerichtet werden sollte, um das Weihnachtsfest zu setzen. Da gab es auch so eigene von der SS, so eigene Rituale, die dann später zu einer SS-Religion ausgebaut werden hätten sollen. Also die Verknüpfungen zwischen Rechten und Esoterik sind durchaus da, was nicht heißt, dass alle Rechten und alle, die irgendwie, alle jetzt irgendwie Astrologen oder sowas Nazis sind, das will ich nicht gesagt haben, aber sowohl Astrologen wie auch Nazis sind alle dumm, das kann man sagen.
Das wie soll ich sagen, das Einfallstor ist halt mal da, ne? Ich sag ja immer seit Jahren schon, wer bereit ist, den einen Scheiß zu glauben, ist auch bereit, jeden anderen Scheiß zu glauben. Das heißt, wenn dir einmal der Maßstab verloren geht, Sinn von Unsinn zu unterscheiden, dann wird er dir auch immer wieder verloren gehen, früher oder später. Und das hast du natürlich insbesondere bei rechtsextremen, ich sag mal, Thesen, genauso wie bei esoterischen Thesen oder pseudowissenschaftlichen Thesen. Dir fehlt halt jeglicher Maßstab zu beurteilen, ja, ist das jetzt gerade noch sinnvoll, was ich da rede oder was ich da lese, oder ist das einfach nur Quatsch? Also das beste Beispiel ist ja dann gerade auf der rechtsextremen Seite diese Theorie von der Umvolkung, der große Austausch, der da stattfindet. Das ist natürlich Quatsch und es lässt sich sehr simpel anhand von Zahlen widerlegen, aber damit kommst du ja da gar nicht mehr durch. Also von daher wundert mich nicht, dass es Rechtsesoterik gibt, beziehungsweise dass Esoterik gern nach rechts
und es befruchtet sich natürlich auch gegenseitig, weil wenn man jetzt mal von diesen 0815 Zeitungshoroskopen absieht, wo halt irgendwie nur halt drin steht, heute irgendwie ist ein guter Tag, um Geschäfte abzuschließen oder so Quatsch, dann natürlich diese ganzen Wahrsager, die sind natürlich alle sehr, sehr aufs Negative konzentriert, also Katastrophen, Umwälzungen, schwere Zeiten und so weiter. Ich meine, das ist das, mit dem sie ein Geschäft machen, und genau das müssen ja auch die rechten Populisten machen, die müssen ja auch vorhersagen, dass alles irgendwie schlechter wird.
Richtig, also das funktioniert über Angst, ja, Angst, Dummheit und Armut sind die drei großen Geschäftsmodelle der Menschheit, ja.
Genau, und ich habe jetzt hier auch zum letzten noch, jetzt habe ich die beiden Nostradamus-Heini, habe ich aber noch einen Astrologen auch nochmal rausgesucht, was der vorhersagt für das Jahr 2018, das war jetzt irgendwie ein beliebiger Astrologe, den ich dahinter gesucht habe, das ist halt auch das gleiche wie in der Astrologie immer nichtssagende oder triviale Blabla. Also für 2018 gibt's unruhige Zeiten und politische Umwälzungen. Hätte das gedacht? Ja.
Das hätte ich jetzt also nicht erwartet. Also
also es ist überraschend. Ja, also das, wenn ich was gesagt hätte, dann sicher nicht das. Und in Deutschland, was ist also eine Tendenz der Verunsicherung für Deutschland? Sagt irgendwie Neptun und Mars. Deutschlands Einfluss auf die Finanzpolitik steht in der Kritik. Also,
es ist was Neues.
Genau, und am schönsten ist der letzte Satz hier: weitere Länder, für die in 2018 besondere Spannungen vorliegen, sind unter anderem, welche grandiosen Erkenntnisse, denkst du, hat die Astrologie hier bereit? Welche Länder gibt es Spannungen?
Die USA, Russland, Nordkorea, der halbe afrikanische Kontinent.
Also in dem Fall hatte ich gerade Ägypten, Afghanistan, Irak, Jemen. Und die Türkei. Und das sind so quasi die Bank quasi. Und dann so was die Astrologen auch oft gerne machen, ist auch so eine Taktik. Man sagt, macht in einem Satz, sagt man irgendwie 5, 6, 7 Sachen auf einmal vor. Irgendwas wird schon stimmen. Und damit irgendwas stimmt, sucht man sich halt so triviale Sachen wie in Ägypten und im Irak wird Spannungen geben. Und dann schmeißt man noch so ein, zwei so Überraschungen, so Joker quasi rein, die dann untergehen, wenn die nicht treffen, die Joker, dann ist es egal, weil die anderen, die Bank dann auf jeden Fall getroffen hat. Aber wenn der Joker mal trifft, dann natürlich ist es ganz besonders grandios. In dem Fall ist der Joker quasi Mosambik, Da wird sicherlich auch Spannungen geben, aber kein Mensch in Deutschland hat Ahnung, was im Mosambik vorgeht. Also da kann man dann, wenn da mal irgendwie was Größeres kommt, was in der Zeitung steht, kann man sagen, ha, ich habe vorher gesagt, hier Mosambik. Und dann quasi in diese ganze arabischen, nordafrikanischen Raum noch Ungarn mit reingeschmissen. Da kann man auch immer irgendwas finden. Also das ist eine typisch archetypische astrologische Vorhersage. Man schreibt irgendwie, man sagt was vorher, schmeißt aber gleich irgendwie einen ganzen Arsch voll Vorhersagen zusammen, damit auf jeden Fall was dabei ist, und würzt das noch mit so ein bisschen überraschenden Dingen, die, wenn sie nicht eintreffen, allen egal sind, und wenn sie eintreffen, man gut für Vermarktung verwenden kann.
Diese Bekloppten, die schlagen ja seit vielen Jahren schon bei dir im Blog in den Kommentaren auf. Hast du eigentlich das Gefühl, dass die Bekloppten mehr werden, oder ist es einfach nur, dass die Bekloppten sich jetzt besser untereinander kennen, weil wir die sozialen Medien haben?
Nein, also das ist, glaube ich, auch was, auch hier keine Daten, aber ich erinnere mich, Daten, also man gehört zu haben von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, dass es da Daten gibt. Also es ist quasi jetzt eine andere Form von anekdotischer Evidenz. Also ich weiß anekdotisch von Evidenz.
Ja, auch schön. Also das ist 2018 ein Jahr der Irritationen und Verunsicherungen, ich sag's
ja. Ja, nee, das ist tatsächlich, also Deppen gab es halt immer schon. Und es gab auch immer schon die Leute, die halt irgendwie, meine Astrologen gab es immer schon, Leute, die vorhergesagt haben, Verschwörungstheoretiker gab es immer schon. Die haben halt nichts voneinander gewusst im Wesentlichen, haben auch keine Möglichkeit gehabt, das mit zu teilen. Ich erinnere mich noch an die so.
Auch keine Möglichkeit gehabt, sich hochzuschaukeln gegenseitig, ja, natürlich.
Ich erinnere mich halt irgendwie Ende der 90er hatten wir irgendwie, habe ich mal irgendwo bei uns auf der Sternwarte in Wien, aus irgendeiner Schublade irgend so ein Ordner mit ausgegraben, also so ein Ordner, in dem Briefe abgeheftet waren, die getippt auf Papier mit der Post kamen, wie es halt so Ende der 90er noch hauptsächlich stattgefunden hat. Da stand der gleiche Quatsch drin, der halt bei Facebook oder sonst irgendwo im Blog steht, nur halt da war er halt im Ordner der Sternwarte, wo die Leute uns geschrieben haben, wir sollen doch bitte dem Präsidenten in den USA anrufen, weil sie hat gesehen in den Sternen, dass hier was untergeht, oder die haben hier
Einstellungen erlebt. Aber werden es mehr? Nein, weil ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr werden, sondern dass die Hardcore-Fraktion im Grunde gleich groß ist. Was allerdings ich häufiger beobachte in den letzten Jahren ist, dass es mehr Verunsicherte gibt. Also mehr Leute gibt, die ja, bei denen diese Strategie des FUD, also Fear, Uncertainty and Doubt, also Angst, Unsicherheit und Zweifel zu säen, bei denen das irgendwie ankommt. Das ist so ein Gefühl, was ich habe, dass es mehr Orientierungslose gibt.
Ich glaube, die Hardcore-Deppen, ist auch meine Meinung und meine Erfahrung, die sind genau, die werden nicht mehr. Also sie werden halt hörbarer, sichtbarer und lauter. Sie können sich gegenseitig treffen und verstärken. Und weil sie eben hörbarer, sichtbarer und lauter sind, erreichen sie eben auch die potenziell Verunsicherbaren, die früher auch vermutlich genauso da gewesen sind wie vorher. Nur die sind halt quasi nicht, deren potenzielle Verunsicherung ist halt nicht angefacht worden, weil sie von den Deppen, die das ausnutzen, eben nichts mitbekommen haben. Ja. Heute, wenn du quasi heute jetzt sowieso so Krisenverlierer bist, abgehängt gesellschaftlich irgendwie daneben bist, dann machst du heute Facebook auf und kriegst von allen Ecken Bestätigung und Aufhetzung und sonst irgendwie alles, wo du dich quasi reinsteigern kannst und dann quasi diese Verunsicherung quasi erst ausbrechen kann. Und das gab es halt früher nicht, weil da warst du halt in der Gesellschaft, wo du warst. Du hast die paar Medien gehabt, die du hattest, und die den ganzen Schmarrn, der da noch existiert hat, den hast du halt nicht mitbekommen. Und dann, wenn du halt nur die Tagesschau geguckt hast als Hauptnachrichtenmedium, dann hast du halt da vernünftige Nachrichten bekommen. Und heute hast du halt irgendwie hier diese ganzen Quatschnachrichten, diese ganzen rechten Verunsicherungen, die Einblicke irgendwem wissen.
Was ich ja eigentlich so eine der faszinierendsten Sachen des letzten Jahres fand, ist, dass es, also zu lernen, dass es Menschen gibt, für die Facebook die einzige Nachrichtenquelle ist. Das kann natürlich. Ich mir noch nicht mal ansatzweise vorstellen. Also, dass man wirklich überhaupt gar nichts anderes mehr benutzt als Facebook und alles, was da passiert, irgendwie mehr oder minder gleichrangig verarbeitet.
Ich habe dieses Phänomen so wirklich erst kennengelernt, seit ich angefangen habe mit meiner Arbeit. Ich habe ja ganz normal als Blogger angefangen. Ich habe einfach nur in meinem Blog geschrieben, und auf dem geschriebenen Blog kam geschriebenes Feedback und ab und zu auch mal E-Mails. Und im Laufe der Jahre hat sich das alles so diversifiziert. Also ich habe dann eben auch angefangen, eben Facebook-Account zu haben, Twitter-Account zu haben. Ich habe angefangen, dann eben Podcasts zu machen. Ich habe angefangen, Bücher zu schreiben. Ich habe angefangen, in Zeitungen zu schreiben, Kolumnen. Und ich habe wirklich gemerkt, diese Zielgruppen natürlich überschneiden die sich, aber sie sind trotzdem extrem abgegrenzt. Also es gibt Leute zum Beispiel, die hören wirklich regelmäßig meinen Sternengeschichten-Podcast und auch teilweise hier den Print-Podcast, den wir jetzt hier machen, haben aber keine Ahnung, was ich sonst noch so treibe. Also wenn ich dann sage, ja, ich habe das hier, wenn mir die eine E-Mail schreiben oder sonst was und die irgendwas wissen wollen, was Weiterführendes zu einem Sternengeschichten-Podcast, ich sage, ja, na hier, ich habe in meinem Buch oder hier in meinem Blog, dann wissen die oft gar nicht, dass dieses Medium existiert, dieses andere. Und noch ärger ist das bei YouTube, wo ich eigentlich gar nicht präsent bin. Ja, also das Einzige, was ich auf YouTube tue, ist den Audioinhalt meines Podcastes mit einem Stammbild des Podcast-Logos auf YouTube hochzuladen. Einfach nur, weil man das dann da leicht halt einbinden kann im Blog. Und trotzdem gibt's Leute, die von meiner Existenz ausschließlich aus diesem YouTube-Kanal wissen. Also für die bin ich jemand, der bei YouTube über Wissenschaft spricht. Und alles, was das in dieser Podcast eigentlich ein Podcast ist und kein YouTube-Kanal, dass es da noch ganz viel andere Sachen gibt rundherum, das wissen die nicht. Und dann als letztes kam ja noch die Bühnengeschichte mit den Science Busters dazu.
Ja.
Und auch da ist es extrem, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Also erstmal gibt es halt Leute, die wissen, dass halt die kennen mich halt als Science Buster, der auf der Bühne rumsteht und über Wissenschaft erzählt, wissen aber halt nichts von dem Blog, vom Podcast und so weiter. Und es gibt Leute, das finde ich immer am interessantesten, weil die Science Busters werden ja auch im Fernsehen ausgestrahlt.
Ja.
Ab 9. Jänner übrigens kommt die neue Staffel. Und es ist halt so meistens einmal im Jahr, wo halt irgendwie 8 bis 10 Folgen halt produziert und dann halt ausgestrahlt werden. Und es gibt Leute, also der Großteil, weil Fernsehen immer noch ein mächtiges Medium ist, Leute, die Science Busters ausschließlich aus dem Fernsehen kennen und ausschließlich als Fernsehprojekt kennen. Also für die sind die Science Busters ORF-Mitarbeiter. Also wir sind, der österreichische Rundfunk hat quasi hier sich so Wissenschaftler engagiert, gecastet. Ich kriege dann oft so E-Mails, ja, wie ist der ORF auf die Idee gekommen, diese komischen Leute da zu casten, hat er nicht was Besseres finden können und so weiter. Muss doch bessere Leute geben. Also für die sind wir ausschließlich Fernsehmitarbeiter, die ausschließlich im Fernsehen arbeiten, dass eben die Science Busters nur eigentlich die Fernsehgeschichte etwas ist, was eigentlich nur eine Ausnahme ist
eine Ausgründung aus der
eigentlich,
Bühnenshow.
Genau, ja. Weil eigentlich irgendwie das die Bühne eigentlich das, wie gesagt, eine Bühnenshow dauert 2,5 Stunden, das Fernsehen dauert 20 Minuten. Also dass das wirklich was komplett anderes ist. Also diese wirklich singuläre mediale Wahrnehmung, egal jetzt über welchen Kanälen, das finde ich immer wieder interessant. Das ist halt wirklich, weil das halt so gar nicht meine Medienwahrnehmung ist.
Wenn ja, genau.
Wen finde ich cool finden, sei es jetzt irgendwie eine Schriftstellerin, ne Blogger, eine Podcasterin, dann das Erste, was ich tue, nachdem ich festgestellt habe, die ist cool, ist schauen, was macht die sonst noch so? Wer ist
ja,
die?
Genau.
Du schreibst die Bücher oder sonst irgendwas, ja? Und das tun aber viele nicht. Und darum ist es auch irgendwie, auch was du gemeint hast, eben mit Facebook, ja? Also für die ist das, Facebook ist das, was ist und dass da noch mehr sein kann, das wird gar nicht so wahrgenommen.
Finde ich echt faszinierend. Ja,
naja. Und damit sich das ändert, da stehe ich gleich nochmal den Werbeblock hier ein. Nein, nein, ich habe es mir gerade eingefallen, weil ich irgendwie Science was das hatte. Wir machen am 25. Januar in Wien wieder eine Battle Royale Show zum Thema Esoterik, wo es genau um den Kram geht, den wir gemacht haben. Und dieses Battle Royale Format, da sind eben alle 7 Science Busters auf der Bühne. Und jede probiert zu erklären, warum ihre wissenschaftliche Disziplin die beste ist, um das Thema des Abends zu erklärend darzustellen und dann betteln wir uns halt da gegenseitig auf der Bühne und, das ist der wichtige Punkt, warum ich das gerade bei den Battles immer öffentlich sage, in der zweiten Hälfte der Show beantworten wir Fragen. Das heißt, vorab, sei es jetzt hier über Podcast-Feedback oder in meinem Blog-Feedback oder halt anderweitiges Feedback, können Leute Fragen zu dem Thema einschicken. In der Pause im Theater schmeißen Leute Fragen auf einen Zettel in eine Box und dann ziehen wir dann quasi auf der Bühne Fragen live aus dem Hut und beantworten die dann spontan.
Ja.
Und diesmal dreht sich eben alles um Esoterik, wo natürlich ich als Astronom und meine Kollegen aus den verschiedenen Sparten der Biologie und der Kollege aus der Chemie durchaus, da gibt es sehr viel, was man erzählen kann. Also
sehr viel Anknüpfungspunkte, ja.
Genau. Also kommt vorbei und schaut, dass ich bin nicht nur eine Stimme im Radio, ich bin auch eine Stimme auf einer Bühne, wenn es sein muss.
Mal was völlig anderes. Was erwartet uns denn 2018 tatsächlich? Also ich habe, also vor allen Dingen jetzt astronomisch, gibt es irgendwelche geilen Projekte, die gemacht werden, irgendwelche coolen Sonden, die gestartet werden oder sowas?
Es gibt immer geile Projekte und coole Sonden,
die gestartet werden. Ja, ich habe jetzt auch den NASA-Forscher erwägen Mission nach Alpha Centauri.
Ja, das ist aber erst was, das habe ich auch in meiner Liste, aber das kommt jetzt, glaube ich, erst später.
Ja, 2069.
erst sich, ja. Genau zum 100-jährigen Überleben der Mondlandung. Da können wir doch ein bisschen podcasten bis dahin. Jo. Nee, was auf jeden Fall, also natürlich passiert jede Menge. Ich muss nochmal gucken. Es gibt einen schönen Link von der Planetary Society, so eine amerikanische Lobbygruppe zur Sonnensystemsforschung. Die haben einen sehr, sehr schönen Übersicht. Genau. What's up in the Solar System Exploration in 2018. Schön. Können wir verlinken. Da steht so viel Zeug drin, dass wir das in 3 Stunden nicht durchbesprechen könnten. Ich habe jetzt gestern in meinem Blog 2 Sachen oder 3 Sachen rausgegriffen, die ich halt persönlich cool fand. Das eine ist das wird im August vermutlich starten oder am 31. Juli, also ist noch nicht ganz fix, also im Sommer auf jeden Fall, die Parker Solar Probe. Mhm.
Moment, wir fliegen zur Sonne?
Wir fliegen zur Sonne. Wir fliegen, cool. Kann man, wenn man dramatisch sein wollen, also wenn wir der Boulevard werden, würden wir sagen, wir fliegen in die Sonne.
Menschheit stürzt in Sonne.
Nicht die Menschheit, sondern die Parker Solar Probe. Sie stürzt nicht. Nein, also sie wird sich, das ist eine, wir haben ja eigentlich bis jetzt kaum wirklich, also ich meine, wir haben jede Menge Sonnenobservatorien, SOHO und so weiter, diese Satelliten, die halt, und Teleskope, die halt wirklich die Sonne exklusiv oder sehr intensiv beobachten, mhm. aber so Sonden, wie wir sie zum Mars, zur Venus, sonst irgendwo hinschicken, die dort hinfliegen und sich alles aus der Nähe angucken, das umkreisen, haben wir bei der Sonne noch nicht so wirklich gehabt. Die gab's mal in den 70ern, das war, ich weiß gar nicht wann in den 70ern, aber es war eine der ersten oder vielleicht sogar die erste Sonne, die die Bundesrepublik gestartet hat.
Ach.
Die hieß Helios. Warte mal, ich muss das kurz mal googeln.
Wir haben eine eigene Sonde gestartet, das finde ich immer ein Ding.
Ja, warte mal, cool, jetzt bin ich hier gerade beim Sonnengott gelandet. Helios, Comics, Music, Albums, Film, Business, Aviation, Helios Prototype, Science, Space, da ist es, Helios 1b und 2a. Das waren, glaube ich, eine Zusammenarbeit von der NASA mit Deutschland. Also wirklich NASA und Deutschland zusammen, nicht wie NASA und ESA, sondern NASA und Deutschland haben zusammengearbeitet und haben da eben 74 und 76, ja, Helios 1 und Helios 2. Und das waren, glaube ich, immer noch, oder Helios sind immer noch die schnellsten Raumsonden, die höchste Geschwindigkeit erreicht haben, wenn ich mich nicht täusche. Kann bitte gern wer recherchieren und in den Kommentaren dann korrigieren. Aber Helios war auf jeden Fall wirklich extrem schnell unterwegs. Denn das ist auch das Ding. Also man glaubt immer, Sonne fliegen ist leicht. Aber
ja, muss man einfach nur in die Mitte. Zack, rein.
Ja, nee, eben nicht. Genau, eben nicht. Denn wir haben ja sowas, das Sonnensystem funktioniert oder der Weltraum funktioniert nicht so wie hier das Zeug auf der Erde. Ja, wenn du die Sonne ist die Sonne und wir bewegen uns um die Sonne herum auf der Erde mit 30 Kilometer pro Sekunde.
Das heißt, wenn ich einmal in die Mitte schieße, fliege ich da außen dran vorbei.
Ja, das Problem ist, wir bewegen uns mit 30 Kilometer pro Sekunde rundherum und die Geschwindigkeit wird nicht weniger. Die wird hier auf der Erde weniger, aber nicht im Weltall. Wenn du da was mit 30 km/h im Kreis schickst, dann fliegst du mit 30 km/h im Kreis und hört nicht auf, im Kreis zu fliegen. Wenn du was in die Sonne schießen willst, dann musst du quasi eine heliozentrische Geschwindigkeit erreichen, die halt in Bezug auf die Sonne null ist. Ja, also du und die Sonne müsst die gleiche Geschwindigkeit haben oder halt keinen Geschwindigkeitsunterschied. Dieses Delta V, was immer so gern in Science-Fiction-Romanen auftaucht, ja. Der Unterschied in der Geschwindigkeit, den musst du eben loswerden, um in die Sonne zu gelangen. Und das ist schwierig. Da brauchst du halt wirklich, du brauchst genauso wie du zum Beschleunigen, brauchst du auch zum Bremsen Treibstoff. Und in die Sonne zu fliegen, drum ist ja auch diese Geschichte, was man oft sagt, ja, schmeißen wir noch den ganzen Atommüll in die Sonne oder sowas, ja. Ist Unsinn. Also es ist nicht Unsinn, man kann es schon machen, aber es ist halt, wäre halt wahnsinnig großer Aufwand, Zeug in die Sonne zu schmeißen, weil das nicht leicht ist, Zeug in die Sonne zu schmeißen. Du musst das eben, wenn da nur ein bisschen Geschwindigkeitsunterschied übrig bleibt, dann fliegt es eben nicht in die Sonne, sondern um die Sonne rundherum und kommt wieder zurück. Ja. Und in die Sonne fliegen ist schwierig und wir fliegen auch nicht direkt in die Sonne, sondern wir fliegen auch rundherum mit der Parker Solar Probe, aber die braucht auch irgendwie, ich glaube, 7 Flybys an der Venus, um halt dann auf die endgültige Umlaufbahn zu kommen und wird dann, ich glaube, 5 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne sich bewegen, was durchaus nahe ist. Da ist man schon quasi, drum ist diese Boulevard-Schlagzeile, wir fliegen in die Sonne, zu einem gewissen Grad auch gerechtfertigt, weswegen ich sie auch in meinem Blog übernommen habe. Man ist quasi in den äußersten Atmosphärenschichten der Sonne, in der Corona.
Ja.
Und die will man untersuchen, weil die verstehen wir noch so gut wie gar nicht, die Corona.
Halten wir es denn lang genug darin aus? Also die Sonde, also wie lange bis die platzt?
Ja, hoffentlich lang genug. Das Problem ist natürlich, da ist es schon heiß und deswegen braucht die auch sehr gute Hitzeschilde. Also wenn man sich das anschaut, die muss 1 Megawatt pro Quadratmeter an Wärme ableiten, damit die ausreichend kühl bleibt. Das ist jetzt, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber das klingt nicht nach wenig. Ja, mhm. Da hat es irgendwie 1500 Grad auf der einen Seite, wo dieses Hitzeschild ist. Also du kannst dir diese Sonde vorstellen, da ist so ein großes Hitzeschild, so ein flaches Ding und dahinter ist die Sonde. Und das flache Hitzeschild-Ding ist halt immer in Richtung Sonne orientiert. Mhm. Wenn es einmal irgendwie ein bisschen schief steht, dann hatten wir mal eine Sonde. Also das wird durchaus eine technisch sehr, sehr aufwendige, sehr interessante Mission, aber eben auch eine, die halt wirklich coole Ergebnisse liefern kann. Also der Start, wie gesagt, ist jetzt hier im Sommer und dann dauert es noch. Also die wird halt, wie gesagt, 7 Venus-Flybys machen, bis sie dann 2024 tatsächlich den sonnennächsten Orbit dann erreicht. Man wird vorher auch schon in der Nähe der Sonne rumfliegen und interessante Dinge zeigen, aber so richtig nahe diesen allernächsten Punkt, der kommt dann erst 2024.
Ich finde das immer so frustrierend irgendwie für die Leute, die dann sowas bauen. Dann wird's hochgeschossen und dann passiert erstmal 8 Jahre nix.
Naja, es passiert schon was. Also die müssen schon ein bisschen, wie gesagt, die ganzen Flybys machen und zwischendurch kann man auch was beobachten und so. Also die werden schon Sachen machen, aber ja, es dauert halt. Also der Weltraum ist groß.
Ja.
Braucht, bis man wo ist. Aber die Leute, also es gibt ein paar Leute, die was hochgeschossen haben und die sich jetzt schon freuen dürfen in diesem Jahr. Denn Osiris Rex wird den Asteroiden erreichen, den sie erreichen soll.
Welcher Asteroid ist das? Osiris.
Wir haben es sicher über Osiris
Rex. Haben wir auch schon mal, aber es ist zu lange her für mein Gehirn. Ja,
2016 ist die Sonde gestartet, Osiris Rex, und geflogen ist sie, oder tut sie immer noch, zum Asteroid Bennu. Und das ist diese Sonde, die halt jede Menge Sachen macht, unter anderem eben auch dann so einen Schaufelarm ausklappt und dann ganz dicht an dem Asteroid vorbeifliegt und dann so ein bisschen von dem Zeug von der Oberfläche mit im Vorbeiflug quasi runterkratzt vom Asteroid, das einpackt und zurück zur Erde schickt. Und dann werden wir das erste Mal wirklich größere Mengen, nicht nur so ein paar Körnchen wie bis jetzt, sondern größere Mengen an wirklich diesem ursprünglichen Material auch in seiner ursprünglichen Form haben und nicht in Meteoritenform, die irgendwie jahrhundertelang irgendwo rumlagen auf der Erde und schon verändert worden sind. Und diese Osiris-Rex-Sonde, die ist eben seit 2016 gestartet und wird jetzt auch irgendwann im Sommer, Herbst, glaube ich, rum, wird sie dann tatsächlich bei dem Asteroid ankommen und wird dann anfangen, den halt genau zu kartografieren, zu untersuchen, zu fotografieren, was Raumsonden halt so machen.
Ja.
Was gibt's noch? BP Colombo wird starten.
Aha.
Das ist der Grund, warum das James Webb Space Teleskop erst nächstes Jahr startet. Das hätte auch dieses Jahr starten sollen, wird dann aber erst nächstes Jahr starten.
Wieso haben die nicht genug Platz auf der Rakete oder was?
Naja, James Webb ist schon groß. Also das ist so ein Autobus oder sowas. Also okay. Weiß nicht. Aber auf jeden Fall ist es halt, Baby Columbo hätte schon vorher starten sollen und ist dann verschoben worden. Und ich weiß jetzt nicht, wie da die Logistikvorschriften bei der NASA sind, wann jetzt was zu starten hat. Aber auf jeden Fall wird Baby Columbo starten und das ist eine Merkursonde endlich mal wieder. Weil da hatten wir auch schon lange keine mehr. Also eigentlich haben wir kaum Merkursonden verglichen mit Mars. Also Merkur ist mal, da ist ganz früher mal, irgendwo in den 70ern, glaube ich, ist da mal einer von den...
Ist der innerste Merkur, ne?
Genau, ja. Pioneer ist da, glaube ich, mal hingeflogen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann gab es später nochmal den Merkur Express. Nee, das war Venus Express. Ach... Ja, nee, kann ich mir jetzt nicht dran erinnern, kann man auch ausfinden, aber auf jeden Fall, es gab eigentlich fast kaum Merkursonden aus dem gleichen Grund, weil es geht mit der Sonne fliegen ist schwierig, zum Merkur fliegen ist auch schwierig, weil er ist halt gleich an der Sonne dran, da ist das gleiche Problem. Und Baby Colombo ist eben eine dezidierte Merkursonde, die halt hinfliegen wird und dann halt wirklich Merkur komplett aus der Nähe beobachten wird, komplett kartografieren. Ich bin mir nicht sicher, ob man Merkur überhaupt schon komplett kartografiert hat. Ich glaube, das ist immer noch einer Planeten, wo noch immer ein bisschen was fehlt obwohl...
Wie kommt's? Können wir nicht gut genug hingucken?
Nee, ich glaube, ich täusche mich, ja, genau. Mariner, nicht Pioneer. Mariner 10 war die erste Venus-Mission und da hat immer noch so ein Teil gefehlt, weil halt die haben halt da gerade, weiß ich nicht, waren die Instrumente nicht an oder sind nicht drüber geflogen oder sowas. Mariner 10 ist vorbeigeflogen an Merkur in den 70ern, hat nur knapp so die Hälfte der Oberfläche fotografieren können. Und Messenger hieß die zweite Merkursonde, okay. Genau, Messenger. Messenger hat die Abdeckung, lese ich jetzt gerade hier, auf 66% erhöht und beim zweiten Swing bei auf 95. Also fehlt anscheinend immer noch ein bisschen was von Merkurs Oberfläche, dass wir uns anschauen können. Und das wird dann hoffentlich Bibi Columbo erledigen. Mhm. Und es ist die dritte Merkursonde, was eigentlich, ja gut, Neptun und Uranus war erst eine Sonde dort, also die sind noch schlechter dran. Aber es wird interessant, wenn man auch Merkur hat, viele Dinge, die wir nicht verstehen, zum Beispiel, warum das Ding so einen verdammt großen Eisenkern hat. Ja, also Merkur ist im Wesentlichen ein Eisenkern, wo noch so ein bisschen Mantel und Kruste drumherum ist. Also das eigentlich untypisch ist. Und man weiß nicht, warum der Eisenkern so wahnsinnig groß ist von Merkur. Das probieren wir herauszufinden mit Bibi Columbo.
Ist der fest? Also ist das ein Stück Eisen oder ist das auch wieder...
Naja, fest ist immer Ansichtssache bei Planeten. Also natürlich ist innen drin, je nach Druck, je nach Temperatur, wird das Eisen im Inneren dann vermutlich ein bisschen flüssig sein oder sonst was. Bin ich mir jetzt aber auch gar nicht so sicher. Mit Merkur kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so stark aus. Aber er hat ein starkes Magnetfeld. Das könnte dann auch wieder sein, dass es dann einen Dynamo-Effekt geben muss. Also muss der Metallkern auch teilweise aufgeschmolzen sein. Aber ansonsten ist es halt ein Metallkern. Ja. Und außenrum hast du halt so ein bisschen Gesteinsmantel und eine Gesteinskruste. Also von außen schaut der Merkur so aus wie der Mond im Wesentlichen. Also halt nackt, nur Fels und Krater, keine Atmosphäre und sonst nichts. Und innen drin ist halt ein riesengroßer Eisenkern und das soll eigentlich so nicht sein. Also Planeten entstehen normalerweise nicht so, dass da eben der Kern so überproportional groß ist. Also man vermutet zum Beispiel, dass der Merkur früher größer war, also normal war, also der Kern normal proportioniert war und dann ist er mit irgendwas zusammengestoßen, dass quasi so die äußere Schicht, den Mantel, die Kruste quasi abgekratzt hat, sodass eben nur noch ein bisschen Mantel übrig geblieben ist. Manche sagen auch, dass die Nähe zur Sonne das gemacht hat, dass quasi der Sonnenwind die Oberfläche so im Laufe der Zeit so abgestrahlt
erodiert
hat. Also
erodiert.
Wie es erodiert, genauso wie so ein Sandstrahler.
Sonnenwind-Erosion, coole Vorstellung.
Ja, also es kann auch sein, dass der vielleicht mal irgendwie dass Merkur vielleicht mal ein Gasplanet war, der halt dann, wir wissen ja, dass Gasplaneten auch migrieren können, näher an die Sonne ran und dann halt der Gasteil quasi weggepustet wurde und noch der innere Teil übrig geblieben ist. Also es gibt jede Menge Hypothesen.
Also dass Merkur praktisch sein eigener Kern ist.
So ungefähr. Also wir haben keine Ahnung, was stimmt und darum müssen wir Raumsonden hinschicken, die uns das sagen.
Geil. Ja. Dieses Ding Alpha Centauri anzufliegen, ist das wieder nur so ein bisschen komische PR, damit Donald Trump auch versteht, was die NASA macht, oder ist das ernst zu nehmen?
Nein, also einerseits das Problem, was man immer, also wenn du dir anguckst, was NASA und andere Raumfahrtagenturen für Ideen haben, ja, also da gibt's ja wirklich, es gibt, glaube ich, so ein schönes Buch, von dem ich mal gehört habe, das ich jetzt auch nicht mehr im Kopf habe, wie es genau heißt, wo alles das aufgelistet ist, was die NASA mal machen wollte, aber nicht gemacht hat.
Oh Gott,
ja. Also wenn du dir anguckst, was Raumfahrtagenturen alles machen wollen, und die Leute, die dort arbeiten, sind natürlich alle sehr, sehr engagiert und fasziniert. Die haben wahnsinnig coole Idee von irgendwie U-Booten auf Europa oder sonst irgendwas oder halt irgendwie alle möglichen coolen Raumsonden, aber wir haben da über diesen Steampunk-Rover auf der Venus, glaube ich, mal geredet.
Ja.
Also Ideen gibt's Unmengen und was dann wie umgesetzt wird, ist was anderes. Also wenn es schon lange dauert, vom Start bis zu den Ergebnissen, von der Idee bis zum Start, dauert es noch viel länger. Also Hubble zum Beispiel, die Idee zum Hubble-Weltraumteleskop hatten die Leute in den 40er Jahren gestartet. Das ist immer in den 80er Jahren. Und das dauert noch viel länger. Also,
das heißt, wir werden nicht 2069 nach Alpha Centauri fliegen, sondern wir werden 2069 anfangen, darüber nachzudenken, wie wir nach Alpha Centauri fliegen.
Nee, also ich würde sagen, wir werden bis 2069 wird noch so viel passieren, dass es jetzt irgendwie, guck dir an, jeder Präsident seit Clinton hat, glaube ich, irgendwie erzählt, ja, wir fliegen zurück zum Mond.
Ja.
Hat jetzt Trump wieder gesagt, und was ist nix? Weil halt da so viel Politik mit drin hängt bei der Finanzierung von Raumfahrtvorhaben. Und Politik ändert sich halt ständig und Raumfahrtvorhaben brauchen halt viel mehr Zeit, als so ein politischer Entscheidungszyklus
Warum
dauert.
Warum fliegen wir eigentlich nicht zum Mond? Ist der so uninteressant wissenschaftlich?
Der Mond ist, ich habe eine schöne Geschichte über den Mond. Also der Mond ist wissenschaftlich. wissenschaftlich extrem interessant. Natürlich, man ist der nächstgelegene Himmelskörper, der ist extrem interessant. Er hat halt irgendwie, es ist auch immer so ein bisschen ein Modeproblem. Ja? Also der Mond ist halt momentan nicht so sexy, wie er in den 60er und 70er Jahren war.
Alpha Centauri aber, klingt ja schon geiler. Ja.
Ja, aber der Mond ist natürlich extrem interessant. Also da findet man immer wieder was Neues raus. Und vielleicht sage ich die Geschichte kurz mal, bevor wir zum Alpha Centauri zurückgehen. Jetzt hat man gerade herausgefunden, dass auch der Mond früher anscheinend eine dichte Atmosphäre gehabt hat.
Ja, habe ich auch in der Liste die Meldung. Ja.
Genau. Und das ist natürlich auch, wir lernen immer wieder was Neues. Wieder allein auch die Mondentstehung, die haben wir immer noch nicht im Detail raus. Also wir wissen schon, die Kollision und so weiter, das muss ja schon gewesen sein, aber die Details, die finden wir immer noch nicht raus. Und da kann man halt wirklich wahnsinnig viel lernen, auch über die Erde, auch über die Entstehung von anderen Planeten. Und wenn wir jetzt wissen, dass eben, was die eben rausgefunden haben, dass wenn wir den Mond sehen, dann sehen wir ja, dass da Dinge passiert sind. Wir sehen diese Meere, diese Ozeane, wie man sie genannt hat, diese dunklen, großen Flächen, die eigentlich große Regionen sind, die voll von erkaltetem Magma sind. Ja. Und wenn das kalt ist, muss es früher mal heiß gewesen sein, aber wenn es heiß ist, muss es irgendwo rausgekommen sein. Das heißt, früher muss es auf dem Mond extrem viel Vulkanismus gegeben haben und Vulkanismus erzeugt Gase und diese Gase, ja, die bilden eine Atmosphäre. Der Mond hat jetzt quasi nicht so eine Atmosphäre, wo man irgendwie rumlaufen und atmen kann, aber halt tatsächlich sehr viel Atmosphäre aus den Vulkanen. Und was da auch drin war, das ist noch wichtig, was drin war in solchen vulkanischen Gasen, ist eben immer auch Wasserdampf. Also so hat auch die Erde einen Teil ihres Wassers bekommen. Ein Teil ist durch Asteroiden gekommen und durch Kometeneinschläge, aber ein Teil eben auch durch vulkanische Ausgasung aus dem Gestein im Inneren. Und genau das ist auch beim Mond passiert. Und ein Teil von diesem Wasserdampf hat sich dann eben in Form von Eis abgesetzt. Und dieses Eis kann man heute noch finden in den, zum Beispiel an den Polen, wo es immer kalt ist, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja, da findet man eben auch noch Wasser, gefrorenes Wasser. Und das ist natürlich interessant, wenn wir wirklich mal mit Menschen dahin fliegen und länger bleiben wollen als ein paar Tage.
Ja, Wasser ist nützlich.
Wasser ist generell nützlich. Ja, und dann kann man da eben tatsächlich irgendwie was aufbauen.
Was ich mich gefragt habe bei dieser Meldung ist, also da stand ja drin, dass der Mond für 70 Millionen Jahre eine Atmosphäre gehabt zu haben scheint. Wo ist sie dann hin? Also ich hab ja bisher immer gedacht, so ja okay, nicht genug Masse hält halt die Atmosphäre nicht dran. Aber wenn die Masse gereicht hat, um 70 Millionen Jahre Atmosphäre zu halten, warum hat es nicht länger gereicht?
Die hat der Mann im Mond weggeatmet. Nein, die ist schon, also es lag schon an der im Wesentlichen einerseits an der Masse, dass der Mond die nicht halten konnte. Und die 70 Millionen Jahre, das war eben, die waren nur deswegen so lange da, weil halt so lange Vulkanismus da war. Also so lange das
kann man wieder Zeug nachgespült worden sozusagen.
Genau,
okay.
Genau. Also ich habe jetzt in das Paper nicht gelesen, aber das wäre meine Hypothese, weil das ist das, was man so kennt von Himmelskörper. Also da kommt halt immer was nach und irgendwann war halt dann der Vulkanismus zu Ende. Irgendwann ist der Mond abgekühlt, weil er halt so klein war, dann gab es keinen Vulkanismus mehr, dann kam kein Gas mehr raus und dann war die Atmosphäre irgendwann futsch.
Ja.
Genau.
Soweit der Mond. Noch mehr aus dem Universum?
Ja, wir haben noch also die Alpha Centauri Geschichte, also ja. Wie gesagt, das würde ich jetzt tatsächlich hauptsächlich mal als so ein bisschen PR-Meldung einstufen, dass man halt sagt, ja, also man erstens mal wieder darauf hinweist, dass eben Alpha Centauri und Proxima Centauri sehr, sehr spannende Forschungsobjekte sind, weil wir eben zumindest bei Proxima Centauri einen Planeten entdeckt haben, der potenziell erdähnlich ist. Also da irgendwann werden wir da hinfliegen müssen, um uns das anzuschauen aus der Nähe, weil es ist der einzige erdähnliche Planet, wo wir hinfliegen können in einer halbwegs vernünftigen Zeit. Und insofern ist es durchaus vernünftig, dass sich Wissenschaftler eben Gedanken machen, wie man das denn irgendwie halbwegs sinnvoll machen kann. Ja?
Halbwegs meine, sinnvoll heißt, wir müssen 10% der Lichtgeschwindigkeit erreichen, um in 40 Jahren dahin zu kommen. Ja.
Genau, also jetzt nicht irgendwie halbwegs sinnvoll, man kann schon irgendwas hinschicken, aber dann ist halt in einer Million Jahre dort. Das heißt, wäre jetzt nicht sinnvoll. Also
wie weit entfernt ist Proxima?
Das sind 4 Lichtjahre, grob, also 4,1 oder sowas, aber wie gesagt, grob 4 Lichtjahre. Und das ist schon interessant, sich da nicht nur eben, wie kommt man hin, sondern auch, wenn man dort bleiben will, wie bremst man ab? Also dann hat man man kann ja nicht so viel Treibstoff mitnehmen. Das heißt, man muss dann irgendwas vor Ort finden, wie man abbremsen kann. Vielleicht mit der Strahlung vom Stern oder sowas. Oder wie es hier in diesem Artikel steht, dass während der Flugzeit ein 3D-Drucker an Bord irgendwie die Teile Sonde bastelt
umbaut,
und die Sonde sich dann selbst umbaut und so weiter. Ja, also es ist schon gut, dass man sich Gedanken macht, aber ich würde jetzt...
Kommt dann so ein Ding zurück, wie damals in diesem Star Trek-Film, die Voyager-Sonde, weißt du?
Ja, das wäre Voyager, genau, ja.
Darauf läuft es doch hinaus.
Ja, aber ich würde, es ist interessant, sich Gedanken darüber zu machen, aber ich würde jetzt nicht darauf warten. Man kann noch darauf verzichten, sich das im Kalender einzutragen,
okay.
würde ich sagen. Also da passiert so viel, wer weiß, wie die Welt dann aussieht und vielleicht haben wir schon, vielleicht wohnen wir schon auf Alpha Centauri dort, vielleicht irgendwie wohnen wir auch gar nicht mehr. Also wir warten es ab, was passiert bis dahin.
Bis dahin passiert jede Menge Wissenschaft auf der Erde. Amerikanische Wissenschaftler haben mal wieder was Neues bei Graphen entdeckt. Ja. Was ja irgendwie auch so eine Dauerbrennerwelle
ist. Doch, scheiße.
Spaß mit Graphen könnte man so rubrizieren und irgendwie jeden Monat eine neue Meldung raushauen. Mhm. Was sie gemacht haben, ist, sie haben mehrere Lagen Graphen auf Siliziumkarbid aufgebracht. Und dann haben sie die Spitze eines, und das finde ich eigentlich das geilste Wort an der Meldung, die Spitze eines Atomkraftmikroskops auf die Schichten. Ich habe keine Ahnung, was ein Atomkraftmikroskop ist, aber es klingt irgendwie sehr gigantisch.
Rattert hinten so ein ganzes Atomkraft.
Genau. So ein Ding. Und was dann passiert ist, ist, dass diese Graphenschichten so hart geworden sind, dass sie nicht mal mehr mit einer Diamantspitze verformen konnten. Atomkraft-Diamantspitze braucht man dafür. Sie haben das Zeug Diamen genannt. Mhm. Und während das hart wird, nimmt die elektrische Leitfähigkeit ab und sobald sie den Druck wegnehmen, wird das Zeug halt wieder ganz normal leitfähig. Und jetzt wollen sie gucken, Schutzschichten daraus zu basteln, also dünne, durchsichtige Schutzschichten, die erst bei Druck hart werden. Fände ich mal interessant, wie schnell das geht. Vielleicht kann man damit splitterfeste Scheiben bauen, weißt du, so Panzerglas.
Eine gute Frage, ob man da noch durchgucken kann.
Also zwei Schichten Graphen, das muss doch gehen.
Vielleicht ist
auch des Reimes wegen.
Ja gut, der Reim funktioniert bei allen Schichten.
Also das stimmt.
Bei allen Schichtigen. Nee, Graphen ist auch. Also
Graphen ist toll, ja. Bin mal gespannt. Also irgendwann wird es dann in die Nahrungskette kommen und dann denken wir uns wahrscheinlich auch, oh, das hätten wir jetzt mal vielleicht uns vorher überlegen müssen.
Ja, aber dann haben wir Atomkraft, Graphen-Zahnbürsten und können Atomkraft. Das nämlich alles per Atomkraft rausbürsten.
Super, wir brauchen sowieso viel mehr Atomkraft. Habe ich noch eine Atomkraftmeldung? Alles mit Atomkraft. Ja, so ein bisschen eine Atomkraftmeldung habe ich. Die Kollegen vom Max-Planck-Institut, die den Wendelstein 7X, also diese Fusionsmaschine, betreiben, haben so einen virtuellen Rundgang auf ihre Webseite gepackt. Kannst du ja in so einem 3D-Bild angucken und überall so hinklicken und da gehen dann so Videos und Erklärtexte auf zu den einzelnen Sachen, die da so drin stecken und den Experimenten, die da so drin stecken. Kann man sich angucken, also sieht ziemlich spektakulär aus. Ich habe da ja mal selber davor gestanden und war ein bisschen enttäuscht, weil, weißt du, so, wow, Fusion, das klingt halt irgendwie, also man hat ja immer bei so wirklich Cutting-Edge-Forschung hat man ja immer sofort so ein Enterprise-Bild im Kopf. Ne? So alles super clean und die Monitore werden irgendwie in die Luft gespiegelt und weiß der Geil was. Stellt sich raus, der Wendelstein ist eigentlich ein riesengroßer Metallklumpen, in dem Metall- und Kabelding sie stecken. So.
Ja, das so ist halt Wissenschaft. Also
ja, und du kommst dann halt rein und denkst, oh, so sieht das aus. Das sieht ja ein bisschen unübersichtlich aus.
Es ist ja auch erstaunlich, wie kaum Wissenschaftler stehen vor Glastafeln, auf denen sie schreiben.
Ja, also das
gibt es zwar nur in Filmen, aber in echt schreiben wir auf Papier oder an normalen Tafeln und nicht irgendwie auf durchsichtigen Tafeln mit Backstiften oder irgendwie so ein Quatsch. Ja.
Und das sieht also halt aus, also Wendelstein sieht halt wirklich aus wie so ein Finde das rote Kabel-Wimmelbild.
Ja, ich war auch mal im CERN, also unten bei den Detektoren. Ja. Die sind schon auch, wenn das ist halt. Was du da an Kabeln hast, ja, also ja. Ich habe dann tatsächlich mal irgendwie, das siehst du von lauter Kabeln, siehst du kaum noch irgendwas anderes und ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, was denn jetzt wäre, wie man überhaupt den Überblick bewahren kann über diesen ganzen Kabelscheiß. Ich hab gesagt, was wäre jetzt, wenn ich hier dieses Kabel nehme und einfach rausziehe? Wie lang braucht ihr, um zu checken, dass da jetzt was passiert ist? Da hat er gemeint, ja, wenn du jetzt hier das Kabel rausziehst, dann geht irgendwo weiter oben auf dem Computer geht ein Licht an, steht hier, dort Kabel rausgezogen, und zwar dieses Kabel, und das ist in dieser Ecke, und das ist anscheinend wie alles sehr gut erfasst, das ist, wo du wirklich sagst, okay, hier genau in dieser Ecke, Kabel in diesem Bereich und mit dieser Farbe, das ist jetzt rausgezogen, und dann geht das sofort hier irgendwie, wird das irgendwie weitergeleitet, und dann ruft irgendwie da unten an, und dann gucken die, wer steht da neben diesem Kabel, und dann stehen die mich stehen, und ich habe mein Namensschild als Besucher oben, und dann kriege ich Ärger, hat er gesagt. Also habe ich es da doch nicht rausgezogen.
Das könnte man diese Technik einfach mal den Leuten, die für den Flughafen BER verantwortlich sind, überhelfen, weil die wissen ja zum Beispiel nicht, was für ein Kabel rausgezogen wurde, wenn irgendwo ein Licht angeht, beziehungsweise umgekehrt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also was
erzählte ja Martin Delius damals, dass da Sensoren sind, bei denen niemand weiß, also es gibt Sensoren und Anzeigen, mhm. aber niemand weiß, weißt du, ob das der Sensor ist, der da blinkt. Und so.
Ja, also gut, CERN hat auch lang gebraucht, bis der fertig gebaut war. Aber wenn man vermutlich die CERN-Leute den BER bauen hätte lassen, hätten wir jetzt einen Flughafen und unten drunter noch einen Beschleuniger wahrscheinlich.
Genau, ein Flugzeugbeschleuniger.
Das werden jetzt erst irgendwie 100.000 Mal im Kreis gemacht, genau,
und fast Lichtgeschwindigkeit
da rausgeschleudert. Genau.
Ja, das naja, cool. Der Unterschied ist halt, CERN gab es vorher nicht. Ne? Das mussten sie sich erst ausdenken. Flughäfen gab es ja vorher auch schon.
Das stimmt, da könnte man eigentlich wissen, wie man die baut.
Ja.
Es sei denn, man ist in Berlin, aber ja, wir müssen mal gucken, was zuerst kommt. Der Flugzeug Alpha Centauri oder der BR. Vielleicht starten sie sogar vom BR nach Alpha Centauri.
Wie fühlst du dich eigentlich körperlich?
Ja, eigentlich gut. Ich hatte, weil ich irgendwie kurz vor Weihnachten kleine Kinder besucht habe, noch eine kurze Erkältung mir eingefangen, weil von kleinen Kindern fängt man sich immer irgendwelche komischen Pesten ein und habe dann irgendwie so die von 23. bis 25. war ich so ein bisschen erkältet. Aber ansonsten bin ich wieder fit und ich bin schon wieder regelmäßig laufen, also alles in Ordnung.
Ja, dann halt diesen Zustand fest. Französische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass die Menschheit ihren körperlichen Zenit erreicht hat.
Ja, die habe ich auch gehabt. Die
Meldung, von nun an geht's bergab, stand in der Meldung. Das fand ich irgendwie auch ganz gut.
Ja, aber das gilt für die Menschheit, nicht für mich persönlich.
Genau, du bist ja schließlich die Menschheit.
Irgendwer muss auch die rechte Ecke von der Gauss-Verteilung.
Genau. Ausfallen. 120 Jahre historische medizinische Daten haben sie sich angeguckt, genetische umweltbedingte Einflüsse angeguckt und gesagt, ja, sowohl für Körpergröße als auch Lebenserwartung, Leistungsfähigkeit gibt's biologische Grenzen und die sind erreicht worden. Zumindest so die Einschränkung für die gegenwärtige evolutionäre Ausprägung des Menschen. Da können jetzt die Esoteriker wieder aufsatteln und zum Polsprung von der Bewusstseinsveränderung in die Bewusstseinssprung, genau, in den Aufstieg in die höhere Dimension und so weiter. Und sie sehen, obwohl Ernährung und Medizin besser werden, es keine Steigerung mehr bei den angeguckten Faktoren gibt. Und jetzt prognostizieren sie, dass es zum Beispiel immer seltener neue Weltrekorde im Sport geben wird. Und dass zwar immer mehr Menschen immer älter werden, also bis zum Alterslimit, was weiß ich, wo das gerade liegt, 112 oder sowas, aber älter werden sie nicht.
Ich glaube, 120 sind so die Ältesten,
oder? 120, ja, stimmt. Die älteste Frau. Ja. Älteste Frau will Titel abgeben, hat der Postillion, hat das mal geschrieben, weil sie festgestellt hat, dass jeder, der diesen Titel kriegt, stirbt. Ja, sagen sogar, es könnte zu Rückschritten kommen. In einigen afrikanischen Ländern hat die durchschnittliche Körpergröße nämlich schon wieder abgenommen.
Ja, da haben wir es ja schon, das ist der Grund. Die Umvolkung ist wieder schuld. Wir
genau,
die wieder strenge Geschlechtsfortpflanzungsgesetze einführen.
Genau.
Nur noch irgendwie große, blonde, Blauäugige mit großen, blonden Blauäugigen.
Wir könnten diesen Afrikanern aber auch einfach nur ordentliches zu essen geben und für vernünftige Umweltbedingungen.
Das ist ja absurd.
Ja, stimmt. Wo sind wir denn? Wir sind hier nicht in Europa. Nee, wir sind ja nicht in Afrika. Könnte ja jeder kommen. Tun sie ja, Umvolkung. Verdammt. Egal, was man macht, man kommt immer wieder bei der Umvolkung an.
Ja.
Ich habe überhaupt gar nichts, gar keine Meldung zur Umvolkung.
Das ist doch, schade. Aber ich...
Oh, ja?
Ja, es geht um den Neandertaler. Warum der Neandertaler ausgestorben ist?
Weiß ich auch nicht.
Ja, was haben wir gerade geredet?
Ach so,
zügellose Migration aus Afrika.
Ja.
Nein, also das ist diese Geschichte der Neandertaler, warum der ausgestorben ist, der wird ja schon ewig gerätselt irgendwie. War jetzt irgendwie, weil die gab es irgendwie was richtig so Massenmord oder Genozid, wo quasi der Homo sapiens den Neandertaler totgeprügelt hat oder war es irgendwie, waren die Döfer als die Homo sapiens oder irgendwelche Umweltbedingungen, also da genauso wie bei den astronomischen Themen jede Menge Hypothesen und keine wirklichen Daten, weil ja wo soll man die auch wirklich herkriegen? Damals,
der Neandertaler hat nicht so viel aufgeschrieben.
Ne? Nee, und die Homo sapiens auch nicht. Also auf jeden Fall, wir wissen halt nur, er ist halt ausgestorben, also genetisch gibt es noch ein bisschen, weil anscheinend bevor im Aussterben haben wir noch ein bisschen gepoppt mit dem Neandertaler als Homo sapiens, also so ein bisschen Vermischung bei den Genen gab es ja.
Dann, vielleicht ist er ausgestorben, weil er nicht schnell genug auf den Bäumen war.
Kann sein. Auf jeden Fall haben die jetzt hier, gab es einen interessanten Ansatz, und zwar amerikanische Wissenschaftler haben Computersimulationen gemacht. Also die haben, sie haben so quasi ein Modell gemacht, ich weiß nicht, irgendwie Populationsgenetik oder irgendwie Evolution oder sowas, da kenne ich mich nicht genau aus, aber auf jeden Fall ein Computermodell, wo die ursprüngliche Annahme war, dass eben weder Neandertaler noch Homo sapiens einen speziellen Überlebensvorteil gegenüber den anderen hatten. Und damals haben die Homo sapiens als auch Neandertaler haben in Europa und Asien gelebt, in kleinen Gruppen. Immer wieder mal ist da die eine Gruppe gestorben, dann kam irgendwie eine andere her und so weiter. Und die haben sich das Ganze eben langfristig angeschaut und haben gesagt, dass eben der Homo sapiens prinzipiell genauso gut oder weniger gut ausgestorben ist wie der Neandertaler, dass aber der Homo sapiens den einen Vorteil gehabt hat, dass immer wieder neue Homo Sapiens Gruppen aus Afrika eingewandert sind nach Europa.
Ah, ja.
Weil das war ja nicht so, dass diese Ausbreitung aus Afrika nach dem Rest der Welt war ja nicht irgendwie so, wir gehen jetzt alle mal aus Afrika los nach Europa und dann war's das, sondern das ist ja über lange, lange Zeit immer wieder passiert. Und anscheinend Sie haben gesagt, Sie können das jetzt nicht nachweisen, dass diese Migrationsbewegungen wirklich so stattgefunden haben. Aber wenn sie stattgefunden haben, dann ist das genau ein Weg, wie eben Homo sapiens den Neandertaler überleben kann.
Ja, weil danke Merkel.
Genau. Die Balkanroute, die Mittelmeerroute muss geschlossen werden. Wenn das damals schon so gewesen wäre, dann
wäre es gar nicht so weit gekommen. Dann wäre Merkel heute nicht Kanzlerin.
Nee, dann wäre irgendwie Neandertaler Merkel-Kanzlerin.
Dann wäre Umpf-Kanzlerin.
Ja, noch schlimmer.
Umpf, genau. Gronk.
Genau, so hieß sie jetzt, wie in Höhleninschriften belegt ist.
Genau. Oder Mad Magazine, da hießen die auch immer so.
Genau.
Noch was dazu passt, zur Umvolkung. Es gibt eine deutsche Wissenschaftlerin, die sich, eine Medienwissenschaftlerin ist das, die beforscht Gerüchte. Mhm. War auch ein Artikel im Standard, den ich ganz interessant fand. Bitte?
Sagt wer.
Was?
Dass sie Gerüchte erforscht.
Weiß man doch.
Ja, okay.
Weiß man doch. Wie hieß sie denn? Weingart heißt die gute Dame. Okay. Die guckt sich Gerüchte an und guckt sich die an. Also sie nennt sie inoffizielle Kommunikation. Ja. Und guckt sich die Machtstrukturen dahinter an. Und hat herausgefunden, dass insbesondere zwei Gruppen Klatsch und Tratsch betrieben haben, historisch, und zwar Frauen und die Bediensteten. Das heißt, im Grunde, also die nicht an gesellschaftlicher Macht beteiligt waren über die Jahrhunderte, die haben informelle Kommunikation über Gerüchte gemacht. Sie wird zitiert mit: Gerüchte sind improvisierte, inoffizielle Nachrichten, mit denen auf einen Wissensnotstand reagiert wird, der in der kollektiven Erörterung dann auch zu beheben versucht wird. Finde ich einen total interessanten Ansatz. Zu sagen, wir gucken mal, wer redet denn da eigentlich, wer klatscht und tratscht denn da eigentlich? In Schach gehaltene Minderheiten werden da identifiziert und darin, also in diesen oder in den Gerüchten für die in Schach gehaltenen Minderheiten, eine emanzipatorische Kraft.
Ja, also ich
total interessanter Artikel, ist ziemlich lang.
Also ich probiere das irgendwie wieder anekdotische Evidenz, ja. Also müssen wir dann was tun dagegen hier, sonst wird das kein Wissenschaftspodcast.
Genau. Ne?
Immer diese Anekdoten. Aber
apropos das anekdotische Evidenz, kennst du den Podcast meiner Frau?
Ja. Und, okay. Ja. ich habe die einzige Phase meines Lebens, in der ich wirklich extrem viel Gerüchte gehört habe, also wo wirklich das Gerüchte, der Tratsch, ein extremer Teil meines Lebens war die Zeit, als ich beim österreichischen Bundesheer war.
Ja.
Das war vielleicht auch so, wo du halt irgendwie, da ging es halt eben darum, ja, und ich habe gehört, hier, morgen gibt's die Übung und morgen müssen wir das machen und hier der Offizier hat gesagt, morgen müssen wir alle 3 Tage in den Wald. Also dieses, ich weiß nicht, ist das vielleicht irgendwie wirklich so ein Mechanismus? Das,
wenn du vom offiziellen Informationsfluss irgendwie abgeschnitten bist, dass du deine
dann irgendwie irgendwie so, vielleicht hängt das, wie gesagt, ist halt anekdotisch, aber es stärkt zumindest das, was du gesagt hast.
Ja, plausibel ist es.
Ja. Dann habe ich auch noch gleich was zur Kommunikation. Mhm. Die Sendung, die wir hier aufnehmen, heißt ja
Wissenschaft.
Ja, und davor heißt sie
Vrind.
Und Vrind steht für?
Wer redet, ist nicht tot.
Genau, und genau das ist jetzt wissenschaftlich bestätigt.
Also,
Nee, also nicht
Thomas,
die triviale
Bernhard
Version.
Rotiert im Grabe. Weiß man da schon genaueres? Weiß man schon, ob Bernhard wirklich im Grabe rotiert?
Nee, also wenn, dann könnte man da auch irgendwie Energie draus gewinnen. Das wäre schön, wenn man den konstant am Rotieren hält.
Stimmt.
Dann müssen wir das irgendwie mit den anderen, müssen wir schauen, was wir alle noch im Grab rotiert. Und entsprechend, egal, es geht um was ganz anderes. Also es geht eine Arbeit von Wissenschaftler von Arizona, ja, amerikanische wieder mal. Die haben untersucht, also wie sprachliche Veränderungen mit körperlichen und geistiger Verfassung korrelieren. Ja, also das natürlich irgendwie, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, Armut mit irgendwie mit Krankheiten korreliert und so weiter, das ist klar, genau, ja. Irgendwie soziale Isolierung, dramatische Erfahrungen und so weiter, das ist logisch, dass das auch tatsächlich dann Spuren im Erbgut hinterlassen kann, ja, also das Immunsystem quasi geschwächt ist durch dauerhafte Armut. Das ist alles klar oder klar, aber zumindest belegt. Und die haben jetzt hier tatsächlich Sprache untersucht. Also sie haben Probanden, 143 Frauen und Männer, englischsprachig, und haben deren Sprache aufgezeichnet und dann geschaut nach genetischen Reaktionen des Immunsystems und festgestellt, also wir haben das Erwartbare gefunden, also Zusammenhang zwischen körperlichen Faktoren wie Übergewicht und Spuren im Genom und Immunsystem, aber eben auch bei der Sprache. Also sie haben zum Beispiel festgestellt, je weniger jemand spricht, umso schlechter für das Immunsystem.
Ach.
Ja.
Und warum nicht nur bin das, ich dann ständig erkältet?
Tja, also es geht nicht nur um die Menge, sondern tatsächlich auch, was ich am interessantesten fand, also es geht nicht nur um die Menge an sich, sondern auch, was du sprichst.
Ah, ja? Daher. Ja.
Also, ich zitiere wieder mal, die Probanden mit entsprechenden Veränderungen im Erbgut verwendeten seltener Pronomen in der dritten Person Plural, wie zum Beispiel sie, dafür häufiger solche in der Einzahl, er, sie, es. Außerdem enthielten die Sprachproben viel mehr unpersönliche Pronomen wie es und Fülladverbien wie so, wirklich und sehr. Die Zusammenhänge blieben auch aufrecht, als die Blutproben für den Gentest erst eine Woche nach den sprachlichen Aussagen genommen wurden. Das legt nahe, dass es sich um eine chronische und keine akute Reaktion handelt. Also sie haben gezeigt, also,
nochmal, wenn ich mehr von mir rede, nee, er, sie, es, also wenn ich mehr in der ersten Person rede, werde ich gesünder.
Also ich weiß nicht, ob diese Korrelation, weiß nicht, ob die belegt ist. Sie haben wirklich belegt, dass eben die Sprachanalyse ein verlässlicher Indikator für Veränderungen im Immunsystem ist. Okay. Ja? Und dass sie sagen, das haben sie belegt, die psychologischen Hintergründe, die haben sie noch nicht erforscht oder noch nicht verstanden. Schreiben hier, klar, wenn es dir nicht gut geht, dann sprichst du weniger. Bist du auf irgendwie tendenziell sozial isolierter, das ist noch nachvollziehbar. Würde ich mal sagen, das halt, ja, je einsamer du bist, desto weniger sprichst du und je einsamer du bist, das korreliert auch mit was anderem, mit Gesundheit und so weiter. Aber sie schreiben auch, ich zitiere wieder, jene, die viel von der dritten Person Plural sprechen, orientieren sich womöglich mehr an ihrem sozialen Umfeld und fühlen sich daher auch weniger persönlich bedroht. Die Verwendung von adverbiellen Füllwörtern, wie zum Beispiel sicherlich und tatsächlich, könnte hingegen ein Zeichen für innere Aufregung und Anspannung sein. Aber wie gesagt, das sind jetzt irgendwie nur Vermutungen, das ist noch psychologisch, ist noch nicht erforscht, was da dahinter steckt. Aber ich fand es interessant, dass du wirklich eben tatsächlich an den Wörtern, die du verwendest, Rückschlüsse auf genetische Veränderungen auf Zustand des Immunsystems ziehen kannst.
Ja, und unsere esoterischen Freunde werden das genau umdrehen und werden sagen, dass man durch Worte das Immunsystem informieren könne, wie das Wasser.
Genau, genau.
Und dann kann man natürlich auch sofort erstmal das Wasser informieren und dann das informierte Wasser verkaufen, um eine Immuntherapie daraus zu machen. Wo wir schon mal bei Sprachen und Schichten und so sind, norwegische Wissenschaftler ausgerechnet haben festgestellt, dass die gesellschaftliche Stellung beeinflusst, wie Alkohol auf dich wirkt. Dazu haben sie sich 200.000 Erwachsene angeguckt, mittleren Alters schreiben sie, aus drei Langzeitstudien und haben gesehen, dass derselbe Alkoholkonsum Herz-Blutgefäße bei Menschen der Unterschicht stärker schädigt als bei Menschen mit höherem sozioökonomischen Status.
Ja, die Proleten wissen halt nicht, wie man saufen muss ordentlich.
Genau, sind zu dumm, sind zu blöd zum Saufen auch noch. Nee, ich glaube, das sozioökonomisch ist ja dann eher auf Einkommen und so weiter, nicht unbedingt auf Bildung bezogen. Sie vermuten, dass die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten und Lebensumstände in diesen Schichten, in den unterschiedlichen Schichten Auswirkungen darauf haben, wie Alkohol auf dich wirkt. Das heißt, ernährst du dich gesünder, kannst du mehr saufen, ohne dass es schlimm wird.
Klar, auch irgendwie bestimmt vorher, wenn du jetzt irgendwie hier so reich bist und du dann hier dir jeden Abend irgendwie eine halbe Flasche irgendwie Whisky reinhaust, nicht reinhaust, aber halt gepflegt vor dem Kaminfeuer irgendwie noch 4, 5, 6 Gläser Whisky trinkst und du halt dann ansonsten irgendwie dann davor ein vernünftiges Essen hattest, ein vernünftiges Leben hast und irgendwie riesen irgendwie in der Anwaltskanzlei arbeitest als oberster Chef, der nicht viel tun muss und wahnsinnig viel Geld hat und jeden Tag zum Golfen gehst und so weiter. Genau. Was anderes, als wenn du dir irgendwie nach der Schicht in der Fabrik irgendwie hier in der Currywurstbude irgendwie sowas und dann noch hier
noch ein Goldbrand.
Ja. Genau, also das glaube ich schon sofort, dass das da einen Unterschied haben kann von der Schicht, wie du dich irgendwie bedrängst. Aber dann passt auch gleich, das passt ja wunderbar, als hätten wir es abgestimmt und noch dazu zum Jahreswechsel eine Meldung über erlesener Champagner sprudelt anders als billiger Schaumwein.
Aha.
Haben Forscher, Das haben Wissenschaftler der Universität Texas in Austin untersucht, mit Hilfe von Unterwassermikrofonen. Also mein Champagner oder Sekt oder was auch immer, Cremant oder Prosecco und was es sonst noch alles gibt, da ist ja Zeug drin, Bläschen, Kohlen,
CO2.
Genau, das meine ich. Und das perlt halt vor sich hin. Und das einerseits natürlich, das macht auch dieses typische Geräusch, was du kennst, irgendwie, wenn die
Knister, ja.
Genau, das ist das, was du kennst. Aber es gibt eben noch, was man auch zumindest mit entsprechendem Mikrofon hören kann, ist, wie es im Artikel heißt, das leise Sirren, wenn die Perlen sich von der Glaswand lösen und aufsteigen. Das kann man anscheinend so nicht hören, aber mit entsprechenden Mikrofonen. Und das haben diese Wissenschaftler untersucht. Und zwar haben sie gesehen, also zuerst mussten sie mal feststellen, dass wenn sie ein Mikrofon da reinhalten, diese ganzen Perlen am Mikrofon pappen und dass das auch nicht funktioniert. Das heißt, sie mussten dann irgendwie extrem winzige Mikrofone benutzen, damit das funktioniert. Aber sie haben festgestellt, dass die Bläschen in erlesenerem Champagner, und es wird dann nicht definiert, was erlesener Champagner ist, aber dass die Bläschen in erlesenem Champagner etwas kleiner sind, die Größe konstanter ist als im anderen und die insgesamt mehr sprudeln. Und als bei dem Billig-Schaumwein, wo auch nicht definiert ist, welcher das jetzt ist. Und tatsächlich, was ist jetzt, da bist du dann vielleicht eher der Experte, was Wein angeht, weil das ist ja nicht mein Gebiet. Aber es ist ja, sie haben dann probiert, dieses Phänomen mit der tatsächlichen Qualität des Champagners, des Sekts abzugleichen. Und weil die Akustik ja an sich noch nicht viel über das Aroma aussagt.
Ja.
Also man natürlich, vermutlich hat der ganze...
Also wenn die Perlage, wenn du eine feine Perlage hast, so nennt man die Bläschen, eine feine Perlage, dann schmeckt es natürlich auch letztlich besser, als wenn du irgendwie so ein grobes Blubberzeug hast.
Ja. Also, einerseits natürlich wird vermutlich das Aussehen, das ganze Prozedere hat natürlich auch irgendwie einen Einfluss auf den Geschmack. Aber sie haben tatsächlich eben probiert, das noch ein bisschen zu begründen. Sie haben gesagt hier, dass hier steht, sie versetzten der lange vorherrschenden These einen Dämpfer, das feinere, schnurgerade an die Oberfläche ziehende Perlen stets den besseren Champagnergenuss versprechen. Ach, also was die erklären ist, dass einerseits größere Blasen, sind das wieder andere Wissenschaftler von der Universität in Reims, also mitten in der Champagne, da war ich schon mal in Reims Champagner trinken, dass größere Blasen mit einem Durchschnitt von 3,4 Millimetern die Freisetzung von Aerosolen in der Luft über dem Glas deutlich erhöhen und dieses Duft Erlebnis kommt dem Aroma zugute. Und dieses Ergebnis ist bemerkenswert, weil es den gängigen Glauben, je kleiner die Blasen, desto besser der Champagner unterminiert. So Licher Belair von der Universität Reims.
Ach, guck.
Und sie haben auch festgestellt, dass das Kühlen des Getränks dazu führt, dass in den Blasen weniger Alkohol transportiert wird, was auch wieder dem Aroma zugute kommt, weil du halt dann die Aromen riechst und nicht den Alkohol.
Ach, was für eine schöne Geschichte.
Und dann noch letztlich, also das passende Glas auch die Sektflöte soll zu trinken, weil da die Perlen langsamer aufsteigen als in den bauchigen Gläsern. Und
ja, aber das mache ich nicht. Sektflöten finde ich Prollästhetik. Habe ich keinen Bock drauf.
Tja.
Mache ich nicht. Ich trinke meinen Champagner aus, meinen Schaumwein aus richtigen Weingläsern einfach. Also ich finde, dass man das Aroma da wesentlich besser mitkriegt. Ja, okay, die Blasen steigen nicht so langsam auf. Ja, dann schenke ich mir halt nach. Ne?
Also das, ja, aber
ja. Nee, Sektflöten gibt's bei mir im Haushalt gar nicht. Die lehne ich ab, auch wenn ich draußen bin und mir irgendjemand Schaumwein in Sektflöten tun will. Bah. Amerikanische Wissenschaftler haben was Interessantes gebastelt, und zwar in Stanford. Die haben eine KI trainiert, also eine künstliche Intelligenz trainiert, daraufhin, dass sie jetzt die politische Einstellung in der Nachbarschaft anhand der dort geparkten Autos ablesen kann.
Also, die haben dem Ding oder
Automarken und Modelle vor allen Dingen. Die haben dem Ding, also Marke, Modell und Jahr, seit 1990 haben die das Ding mit allen Automodellen gefüttert, die es gibt. Haben 50 Millionen Google Street View Fotos aus 200 amerikanischen Städten da reingeschmissen. Haben da reingeschmissen demografische Daten vom American Community Survey. Und haben da reingeschmissen Daten von der Präsidentschaftswahl. Warte mal, und was noch? Genau, was ist Race? Gibt es keine deutsche Übersetzung für. Also Rasse, Ausbildung, Einkommensverteilung und Wahlverhalten. So, und haben das Ding dann einfach mal rechnen lassen, haben da, ne, so die Unknown Known drin finden lassen in ihren Daten. Ja, und haben rausgefunden, dass man anhand des Autos ablesen kann, wie dann in deiner Nachbarschaft gewählt wird. Oder anhand der Autos. Zum Beispiel, wo mehr Limousinen stehen, gibt es eine 88%ige Chance, dass Demokraten gewählt werden. Wo mehr Pickups stehen, gibt es eine 82% größere Chance, dass Republikaner gewählt werden. Creepy, ja, oder?
Ein bisschen schon. Ich meine, es klingt jetzt irgendwie auch halt wieder ein bisschen nach trivialer Erkenntnis, aber ja.
Ja, es ist vor allen Dingen, ist das ein bisschen triviale Erkenntnis ist vielleicht bei, aber es ist vor allen Dingen auch ein Proof of Concept, was du alles machen kannst. Also musst dem Ding halt nur genug Daten, das Ding mit genug Daten füttern und kannst dann wahrscheinlich alles rausfinden. Am Ende machst du die Google Street View Fotos von Gardinen und kannst dann halt bis aufs Haus runterrechnen, was gegessen wird während der Wahl oder so.
Stimmt. Ja. Apropos Daten füttern. Wem, also jetzt hier, das gilt jetzt nur für die Österreicherinnen und Österreicher in der Hörerschaft. Wenn euch in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen langweilig sein sollte, wenn ihr nicht wisst, was ihr mit der letzten Woche vor, wenn ihr irgendwie, bevor ihr hier nach die Feiertage nach dem 6. Jänner wieder vorbei sind, müssen die Kinder wieder in die Schule und so weiter. Also wenn ihr noch das letzte Wochenende was machen wollt, ihr könnt Vögel zählen. Mhm. Denn
Citizen Science.
Ja, BirdLife Österreich, also da gibt's immer so eine öffentliche Vogelzählung jedes Jahr und die funktioniert so. Man sucht sich zwischen dem 5. und 7. Januar eine Stunde aus, irgendeine beliebige Stunde. Mhm. Wenn ihr Zeit habt, dann solltet ihr irgendwo sein, wo man zumindest theoretisch Vögel sehen kann. Also jetzt nicht im Wohnzimmer oder sonst wo, sondern schon halt irgendwo draußen. Ja, egal, ob jetzt Stadt oder Land, ob da irgendwo, wo halt zumindest prinzipiell die Möglichkeit besteht, dass ein Vogel vorbeifliegen könnte. Und dann in dieser Stunde notiert man dann von jedem Vogel, der vorbeifliegt, welche Vogelart und wie viele Vögel gleichzeitig anwesend sind. Mhm. Und zwar jetzt nicht, also
vor allen Dingen sollte man dazu Vögel erkennen können. Mhm. Ne?
Genau, also das ist natürlich, es ist beschränkt auf die Wintervögel und zwar Amsel, Buntspecht, Bergfink, Grünfink, Buchfink, Blaumeise, Haubenmeise, Kohlmeise, Tannenmeise, Rotkehlchen, Türkentaube, Sperling, also Feldsperling, Haussperling, Stieglitz, Gimpel und Kleiber. Und auf der Homepage von diesem BirdLife gibt es ja schon das Poster, wo die alle drauf sind und so weiter. Und mit dieser Zählung ist eben herausfinden, wie sich, also wissen halt, wie viele Vögel fliegen da halt überall wo rum. Auch wenn man nichts sieht, also wenn man eine Stunde dasteht und nichts sieht, auch das melden, das ist auch interessant. Mhm. Und wie sich das Insektensterben auf die Vogelbestände ausgewirkt hat, welche Vögel dann zu einem Futterhäuschen kommen, wenn man eins hat und so weiter. Es gibt auch so lokale Veränderungen. Sie schreiben hier, dass die Grünfinken zum Beispiel gerade anscheinend im Sommer an Parasiten gelitten haben. Und jetzt ist interessant, wie hat sich das jetzt ausgewirkt im Winter und so. Also das, wem langweilig ist oder auch wer der Wissenschaft helfen will oder gerne Vögel anguckt, der kann hier bei der Wintervogelzählung von Österreich mitmachen. Und sieht vielleicht auch den Vogel des Jahres. Weil das haben wir noch, ich glaube, das können wir zum Abschluss machen. Den Lebewesen des Jahres Quiz.
Lebewesen des Jahres Quiz. Okay, dann erzähle ich erst noch meine letzten drei Meldungen.
Ja.
Schwedische Wissenschaftler haben ein creepy Menschen-Experiment gemacht. Was sie getan haben, ist, sie haben ihren Probanden ein Kolibakterium injiziert, das eine Entzündungsreaktion gemacht hat. Dann gab es eine Kontrollgruppe, die ein Placebo gespritzt hat. Dann wurden 2 Stunden nach der Injektion Fotos von diesen Testpersonen gemacht und eine andere Probandengruppe hat dann wenige Sekunden Foto angucken dürfen und musste beantworten, ist der Abgebildete krank oder gesund? Okay. Und 81% der Erkrankten haben die Testpersonen haben 81% der Erkrankten tatsächlich als erkrankt erkannt. Das heißt, man kann anhand eines Fotos erkennen, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Was sie einschränkend gesagt haben, ist, diese visuelle Analyse ist fehleranfällig, weil nämlich traurige oder müde Gesichter auch krank aussehen. Ja, und okay. Conclusio ist, dann kann ich einfach zitieren. Tatsächlich deckt sich diese Studie mit anderen Studien, die ergeben haben, dass müde Menschen öfter sozial gemieden werden. Auch die häufige Stigmatisierung sichtbarer Behinderungen folge aus übermäßigen Krankheitsvermeidungsmechanismen. Schreiben die Autoren.
Finde ich interessant.
Das war mir gar nicht klar, dass man selbst optisch auf Kranke reagiert, also mit Ausschluss sozusagen.
Gut, das ist jetzt nicht wieder hier Küchenbiologie, was ich jetzt hier wieder erkläre.
Evolutionär gibt das Sinn,
ja. Ja, das soll irgendwie, dass du halt, tatsächlich irgendwie, selbst wenn du das bewusst nicht wahrnimmst, also wenn du halt irgendwie irgendwelche Marker für Krankheiten wahrnehmen kannst, hilft das natürlich evolutionär. Ob das jetzt wirklich so ist oder ob das eben, wie gesagt, irgendwie blöde Küchenbiologie ist, die ich hier verbreite, weiß ich nicht, aber es klingt zumindest irgendwie sinnvoll. Das müsste man, ja, gucken, was da noch rauskommt. Zweifelsfall einfach der KI von vorhin schicken, dann kann die das auch noch irgendwie mit reinbasteln in ihre Analyse und kommt dann drauf irgendwie, alle Demokraten sind krank oder sonst irgendwas.
Genau. Ich habe noch ein schönes Menschenexperiment. Ja. Britische Wissenschaftler haben nämlich festgestellt, dass arrogante Senioren seltener auf die Fresse fallen. Die haben 6.500 Senioren sich gesucht, die 60 Jahre oder älter alt waren. 2010 haben sie befragt, wie stolz sie sich in den vergangenen 30 Tagen gefühlt haben und ob sie in den letzten 2 Jahren auf die Fresse gefallen sind. Knapp 5.000 dieser Probanden konnten sie 5 Jahre später wieder befragen. Wie stolz habt ihr euch gefühlt? Wie oft seid ihr auf die Fresse gefallen? Und haben festgestellt, je größer der Hochmut, darum war die Überschrift in allen Pressemeldungen, allen Artikeln, Hochmut kommt vor dem Fall oder Hochmut kommt nicht vor dem Fall. Je hochmütiger, also je stolzer sich die Senioren gefühlt haben, desto geringer war das individuelle Risiko, aufs Maul zu fallen. Und zwar 19%.
Also wenn, dann würde ich das eher andersrum interpretieren. Also wenn du anderen auf die Fresse fällst in der Öffentlichkeit, dann bist du irgendwann nicht mehr stolz und hochmütig.
Kann natürlich auch sein. Da brauchen wir also mehr Forschung, vor allen Dingen, was genau. Korrelation und Kausalität.
Wir müssen mehr Senioren umwerfen.
Eine letzte Meldung hätte ich noch dabei.
Ja.
Deutsche Wissenschaftler haben sich mal was angeguckt, was man den CSI-Effekt nennt. Ist so eine beliebte Wandersage, dass so Fernsehserien wie CSI, also wo Spurensicherung betrieben wird und sowas und Fälle anhand von Spuren gelöst werden, also Krimiserien, dass die Zuschauer beeinflussen würden. Also dass man, wenn man dann ein Verbrechen beginge, das perfektere Verbrechen begehen würde. Gibt noch eine Wandersage, die sagt auch, dass Mitglieder von US-Schwurgerichten durch Filmdarstellungen zu hohe Erwartungen an die Ermittlungsergebnisse haben könnten. Was allerdings nie mal jemand geguckt hat, ist, ob es das wirklich gibt. Sondern einfach, ja, nee, ist doch klar, das gibt's. Wussten wir doch alle. Jetzt haben deutsche Wissenschaftler da mal reingeguckt und haben sich Statistiken vom BKA und FBI angeguckt, Verbrechensaufklärungsraten vor dem Start der Serie CSI und danach angeguckt. Dann haben sie verurteilte Kriminelle befragt in Gefängnissen, ob solche Serien dazu geeignet wären, also ob sie, ja. Denkt ihr, wenn ihr das so guckt, hätte euch das geholfen? Stellt sich raus, zwischen dem Konsum von forensischen Serien und den Fähigkeiten, ein Verbrechen zu begehen, besteht kein Zusammenhang. Wo es allerdings Zusammenhänge gibt, ist, Männer sind krimineller als Frauen, jüngere Teilnehmer sind krimineller als ältere und höher gebildete sind krimineller als weniger gebildete Probanden. Beziehungsweise, also es geht um Verbrechensvertuschung. Also die sind nicht kriminell, sondern die vertuschen besser. Und Versuchspersonen aus technischen Berufen haben Vorteile bei der Verbrechensvertuschung. Ist auch bei dieser Arbeit rausgekommen.
Gut, also das wundert mich jetzt nicht, weil irgendwie, wenn du dir anguckst, also das, was du im Fernsehen, in den Krimis als Verbrechen siehst, das ist ja vermutlich absolut nicht repräsentativ für die Verbrechen in der Realität. Das ist
ja aber die Leute, hast du mal auf Twitter geguckt, was passiert bei einem Tatort, wie oft sich Leute beschweren, wie unrealistisch das
ist. Aber ich meine, dass die meisten Verbrechen sind nicht so, dass ich jetzt halt, so, ich breche jetzt hier ins Museum ein und stelle dieses Bild oder irgendwie sowas, sondern das ist halt wie du vermutlich irgendwie bist offen und denkst dir, ach, jetzt klaue ich mal hier in der Kasse von der Tankstelle das Geld oder irgendwie so ein Quatsch, ja. Oder schlag den Senioren, der eh irgendwie hier andauernd stolpert und umfällt, irgendwie einen auf den Kopf und nehmen die Geldbörse weg oder klau das Handy von dem Kind oder irgendwie sowas. Also ich glaube, dass die meisten Verbrechen eben sind, wo du mit großer Planung eigentlich gar nicht weit kommst. Also, oder beziehungsweise dass große Planung gar nicht stattfindet bei den meisten Verbrechen.
Denke ich auch, ja. Vor allen Dingen große Planung nicht stattfindet. Ja. Und du hinterher wahrscheinlich auch entsprechend verwirrt bist und deine Spuren gar nicht sauber
findest. Also bei den meisten Morden. Also wie gesagt, wenn du realistische Tatorte machst, dann ist irgendwie, ich sag, vermutlich, wieder kenne ich mich nicht aus, aber ich vermute mal, dass die meisten Morde, dass irgendwie da du dir irgendwie die Familie anguckst von Mordopfer und dann, oder in den meisten Fällen steht der Mörder oder die Mörderin wahrscheinlich noch irgendwie heulend daneben oder sowas. Ja. Also dass irgendwie dann vermutlich in der Realität wird jeder Tatort 5 Minuten dauern. Also
ja, jeder Tatort dauert 5 Minuten und die Dokumentation der Ermittlungen ein halbes Jahr.
Ja.
Ist dann so in Echtzeit. Genau. Ich habe übrigens zwischenzeitlich rausgefunden, dass es nicht Thomas Bernhard ist, der im Grabe rotiert, sondern natürlich Gottfried Benn, dem ich die Zeile, wer redet, ist nicht tot, geklaut habe. Das heißt, wir bauen keinen Bernhard-Generator, sondern einen Benn-Generator.
Ja, auch gut.
Und damit wäre ich auch schon am Ende meines Lateins. Außer, genau. Fällt mir gerade ein, wenn solche Wandersagen oder beliebte Medienphänomene entkernt werden, bin ich ja auch immer ganz glücklich, wie jetzt gerade mit dem CSI-Effekt. Ich war ja auf dem Chaos Communication Kongress zwischen Weihnachten und Neujahr und da hat
mich Verbrechen begangen.
Da hat Michael Kreil, das ist ein Datenjournalist, einfach mal sich angeguckt, wie Filterblasen funktionieren, Filterblasen und Social Bots. Und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Existenz von Social Bots, es stand ja immer in der Zeitung, Social Bots beeinflussen die Wahlen, Social Bots beeinflussen die Meinung, tralalalala. Und ihm ist es nicht gelungen nachzuweisen, dass das tatsächlich so ist. Er sagt, es gibt zwar Social Bots, aber deren Macht ist hochgradig fragwürdig. Das heißt, wann immer du jetzt in der Zeitung liest, dass Social Bots irgendetwas beeinflussen würden, kannst du davon ausgehen, dass das nicht stimmt, sondern einfach nur ein beliebtes Motiv ist, das Journalisten weitererzählen, weil es so schön plausibel klingt.
Interessant.
Ja. Und Filterblasen hat er sich auch angeguckt, also Fake News in Filterblasen. Und ist auch zum Ergebnis gekommen, dass Fake News im Grunde nur eine Auswirkung innerhalb der Filterblase, der Fake News Filterblase haben, also das praktisch selten rausgelinkt wird zu den normalen Menschen. Insbesondere hat er sich da die AfD auf Twitter angeguckt. AfD und normale Leute auf Twitter angeguckt. Das war schon ganz spannend. Und den Vortrag gibt's online, dauert eine Stunde und ist durchgehend interessant, was bei einstündigen Vorträgen auch selten der Fall ist.
Werde ich mal gucken, ja.
Ja, also kann ich dringend empfehlen, ja.
Gut, dann beenden wir diese Folge mit ein bisschen schöner Natur, mit schönen Lebenswissensausblick auf das Jahr 2018. Es wird ja immer jedes Jahr wieder immer alles Mögliche gewählt, das irgendwas des Jahres. Und da gibt es eben auch unter anderem, den habe ich vorhin gefragt, den Vogel des Jahres.
Ja.
Den man auch sehen kann, weil das ist nämlich der
Zeisig.
Nein, der Star. Der Star ist fast das Vogel des Jahres, ja. Der Star ist aber kein, wie der Nabu mitteilt, kein gewöhnlicher Allerweltsvogel, denn er kann Vögel und Umgebungsgeräusche perfekt nachahmen. Handyklingeltöne, Hunde bellen, Alarmanlagen, wusste ich auch nicht. Ich wusste, dass Vögel das können, aber nicht, dass der Star das kann. Also, der Starbestand nimmt ab, heißt es, weil es wie bei allen Tieren an Lebensräumen fehlt. Das ist der Vogel des Jahres. Aber das ist ja quasi nur einer von einer ganzen Liste. Es gibt noch ganz viel mehr. Zum Beispiel, was nehmen wir denn hier? Das Insekt des Jahres.
Spinne.
Nein, die gemeine Skorpionsfliege.
Kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht,
was die gemeine Skorpionsfliege ist, aber da gibt es auch einen Link dazu. Ist das ist eine Fliege. Die hat tatsächlich so einen Skorpionstachel hinten dran und vorne so eine Nase, die schaut aus wie so ein Pelikan im Wesentlichen. Das ist ein absurdes Vieh, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Cool. Nabu.de oder google einfach die gemeine Skorpionsfliege. Ist in Europa weit verbreitet, steht hier, aber vielen Naturfreunden kaum bekannt. Zeichnet sich auch durch einen komplizierten Liebesakt aus.
Ach,
Das Männchen verströmt einen Lockstoff und bietet dem Weibchen eine proteinreiche Gabe aus den Speicheldrüsen an.
Das klingt, proteinreiche Gabe.
Das klingt sehr, sehr, sehr wie ein wunderschöner Euphemismus für anderes. Ja. Verbreitungsgebiet ganz Mitteleuropa, südliches Skandinavien, Südfinnland. Das ist interessant, das ist schön. Ja, so dann wusste ich nicht, dass es die Viecher gibt, aber ich bin froh, es erfahren zu haben. Du hast die Spinne erwähnt.
Ja.
Es gibt auch eine Spinne des Jahres.
Das frag mich nicht, also ich weiß nicht, wie Spinnen heißen. Pfui Spinne.
Die Fettspinne.
Fettspinne, sehr schön. Das ist die Fett?
Ja. Weiß ich nicht, da gibt es da keinen weiterführenden Link, aber das Naturhistorische Museum in Wien, die Arachnologische Gesellschaft dort hat die nominiert und wenn ich in Wien bin, werde ich sie mir angucken. Wie gesagt, es gibt da noch jetzt ein bisschen in schneller Folge, das Wildtier des Jahres ist die Wildkatze, der Lurch des Jahres ist der Grasfrosch, der Schmetterling des Jahres ist der große Fuchs, die Libelle des Jahres ist die Zwerglibelle, die Wildbiene des Jahres ist die gelbbindige Furchenbiene, die Weichtiere, also leider hat das Kuratorium Weichtier des Jahres unter der schönen Homepage molluska.de geschlampt, denn die hat das Weichtier des Jahres noch nicht veröffentlicht für 2018.
Die sind noch beim Austernessen.
Da müssen wir noch warten darauf. Wahrscheinlich gibt es auch eine Muschel des Jahres oder sowas. Aber dafür ist das Höhlentier des Jahres bekannt gegeben worden.
Der Grottenolm.
Nein, der schwarze Schnurfüßer. Der schaut jetzt aus, wie man sich vorstellt, so ein schwarzes Drum mit 1000 Füßler im Wesentlichen, würde ich jetzt mal als biologische Laie sagen. Mit 0,09 Stundenkilometern Spitze durchs Unterholz kriecht er durch die Gegend und ja, macht halt das, was so Krabbelfiecher machen. Und es gibt noch den Einzeller des Jahres, sind die Wimperntiere.
Einzeller des Jahres, klingt super.
Ja, von der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie bekannt gegeben. Es gibt die gefährdete Nutztierrasse des Jahres und das ist das Altwürttemberger Pferd. Wusste auch nicht, dass es das gibt. Aber
wie nutzt man das? Essen?
Ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich darf oder... Naja, man vielleicht tut auch irgendwie drauf reiten oder sowas. Ich weiß nicht, was da als Nutztier zählt. Aber auf jeden Fall ist es gefährdet. Also was immer es auch tut, man soll es nochmal tun, bevor es weg ist. Und dann habe ich mir noch aufgehoben, den Fisch des Jahres.
Ja, Flunder.
Nein, der dreistachelige Stichling.
Sehr schön.
mit dem schönen volkstümlichen Namen. Der hat sehr viele schöne Namen in der... Also im Volk, im gemeinen Volk, also wissenschaftlich ist es eben der dreistachelige Stichling Gasterosteus aculeatus. In der Bevölkerung heißt er unter anderem auch Stachelbarsch, Stechbüttel, Wolf, Steckerling oder mein Lieblingsname Rotzbarsch.
Rotzbarsch, das gefällt mir. Rotzbarsch ja, ist super, Rotzbarsch. Das ist auch ein schönes so, fresse du Rotzbarsch.
Genau, das ist der Fisch des Jahres. Er lebt in ganz Europa, mit Ausnahme des Donaudeltas, in Algerien, Nordasien, Nordeuropa, Nordamerika, im Salz- und Brackwasser. Ich guck mal, ob er ihn essen kann. Steht jetzt da gerade nicht. Evolution, Gletscher, Pleistozän,
Verhalten. Wenn es fein genug gemahlen ist, kann man eigentlich alles essen. Mhm.
Die Laichzeit ist für beide Geschlechter äußerst strapaziös. Das siehst du mal da. Hier, wirtschaftlich ist er bedeutungslos, steht hier. Also wird er vermutlich nicht gegessen werden.
Tja.
Oder halt bedeutungslos. Wie auch immer, der Rotzbarsch ist der Fisch des Jahres. Es gibt noch die ganzen Pflanzen des Jahres, die wir noch haben. Der Pilz des Jahres ist der Wiesenchampignon. Die Blume des Jahres ist der langblättrige Ehrenpreis. Und ich erwähne das deswegen, weil die Blume des Jahres anscheinend von der Loki-Schmidt-Stiftung nominiert wird. Ja, wusste ich auch nicht, dass die zusammenhängen. Da gibt's der Baum des Jahres ist die Esskastanie.
Hey, das kenne ich wenigstens mal.
Die esse ich auch gerne. Es gibt ein Moos des Jahres, das ist echt der Apfelmoos. Es gibt eine Flechte des Jahres.
Hast du gerade Apfelmoos gesagt?
Apfelmoos, ja, das heißt so. Das Moos des Jahres. Ja,
Reibekuchen mit Apfelmoos.
Ja, guck mal, ob du essen kannst. Es gibt auch noch eine Flechte des Jahres. Die
Schuppenflechte.
Die Fransennabelflechte. Der Pilz des Jahres war der Wiesenchampignon. Die Orchidee des Jahres ist das Torfmoos-Knabenkraut. Die Wasserpflanze des Jahres muss man auch anprangern. Der Verband Deutscher Sporttaucher soll sich anstrengen. Die Wasserpflanze des Jahres ist noch nicht nominiert. Genauso wie die Alge des Jahres. Ja, auch da muss man meckern.
Eine Schlamperei.
Ja, dafür hat sich die Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie in Frankfurt am Main das gemacht, was sie machen sollte, nämlich die Mikrobe des Jahres nominiert. Das ist der Lactobacillus.
Ah.
Dann gibt's noch die Knausbirne als regionale Streuobstsorte des Jahres. Die Heilpflanze des Jahres ist der Ingwer. Die Arzneipflanze des Jahres, anscheinend gibt's da auch irgendwie zwischen Heil- und Arzneipflanzen. Also Ingwer ist die Heilpflanze. Mhm. Arzneipflanze ist der Andorn.
Hab ich auch noch nicht gehört,
was der Andorn ist. Ja. Die Giftpflanze des Jahres ist der Rizinusbaum. Mhm. Die Staude des Jahres ist die Taglilie.
Wie ermittelt man die Giftpflanze des Jahres? Hat am meisten Menschen auf dem Gewissen? Oder?
Ich habe keine Ahnung. Frag den Botanischen Sondergarten Wandsbeck. Die nominieren das.
Ah, ja.
Dann gibt es das Gemüse des Jahres.
Steckrübe.
Tatsächlich.
Echt?
Ja, die Steckrübe ist Gemüse des Jahres.
Jetzt bin ich aber verblüfft.
Ja.
Wahrscheinlich liegt das daran, wahrscheinlich, weil in den ganzen Hipsterläden gibt es neuerdings auch immer so Steckrübengerichte und so.
Ja, meine Mutter hat früher in Hamburg, weil es so Steckrübe gab, es immer so ein klassisches Gericht, das hat die vor ein paar Jahren gemacht, ist ganz okay, so ein Rübending. Hm. Und jetzt sind wir fast durch, ja. Wir haben jetzt nur noch, die haben die Pflanzen und wir haben die Tiere, jetzt haben wir noch die Gegenden, wir haben noch den Boden des Jahres.
Wie?
Sag jetzt nicht Laminat. Es ist der alpine Felshumusboden.
Der alpine Felshumusboden, okay.
Genau. Dann gibt's auch die
Der wird aber trotzdem weg erodiert, ne?
Vermutlich, wie es Böden so, also Kuratorium Boden des Jahres organisiert ist. Da kann man nachgucken, was das genau ist. Vermutlich Sie reagieren sensibel auf Änderungen der Bodennutzung und auf Klimawandel. Der Felshumusboden. Die Flusslandschaft des Jahres hätten wir noch.
Rheinaue.
Nein, die Lippe. Und wir enden mit dem Waldgebiet des Jahres.
Der Kottenforst, das ist das einzige Name von Waldgebiet, der mir jetzt gerade eingefallen ist. Das ist da, wo ich groß geworden bin.
Nein, ich gucke gerade, was ist. Ach, da können wir uns mal treffen im Waldgebiet des Jahres. Das ist ein Stückchen östlich von Leipzig.
Ach.
Wenn du von Leipzig nach Dresden fährst, so ein Drittel auf dem Weg ungefähr von Leipzig aus. Der Wermsdorfer Wald.
Der Wermsdorfer Wald.
Ich war hier auch noch nicht, aber auf Google Maps ist hier, das ist halt so, ja, es ist ein kleiner Wald. Da machen wir mal im Sommer eine Exkursion hin und finden heraus, warum der Wermsdorfer Wald das Waldgebiet des Jahres geworden
ist. Genauso machen wir das jetzt. Ich gucke gerade mal, gibt es da auch irgendwo eine Waldgaststätte?
Dann grillen wir dort und dann brennt der Wald ab.
Genau. Gibt es denn da vielleicht auch irgendwo eine Waldgaststätte, in der man sich treffen könnte? Dann können wir ja so eine Art Hörertreffen da machen.
Das können wir noch recherchieren.
Ja, wenn wir es nicht vergessen. Vielleicht haben wir ja auch Hörerschaft in der Nähe des Wermsdorfer Waldes, die uns da mit Rechercheergebnissen erfreuen kann.
Genau, das wäre auch schön.
Ja, dann war es das jetzt. Einen Sendungstitel haben wir auch, der heißt Rotzbarsch. Und dann hören wir uns in der nächsten Sendung wieder. Danke, Florian.
Danke, Holger.
Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit.